und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute reden wir mal über einen Arnold Schwarzenegger-Film. Und zwar geht es um einen absoluten Kultfilm aus dem Jahre 1987. Wir reden über Predator. Und ich freue mich, das dritte Mal mal wieder mit Torben zu sprechen. Hallo Torben.
Hi da draußen und hallo Alex.
Da hat ja jetzt lange gedauert, ne, bis du mal wieder dabei bist.
Es ist tatsächlich weit über ein Jahr ins Land gegangen, wo wir zwei uns mal zuletzt gesprochen hatten. Also es ist weit über ein Jahr her, das war glaube ich
22 dann.
Genau.
Ja, ja, krass, wie die Zeit rumgeht, ne? Jetzt fragen sich bestimmt die einen oder die anderen, wo wir dann drüber gesprochen haben eigentlich. Wir haben über Hostel geredet, ne? Und dann kam auch Human Centipede, oder war es umgekehrt?
Das war erstmal Human Centipede. So sind wir ja reingekommen durch mal. Ich hatte deinen Podcast ja gehört und dass du heute zum Mitmachen suchst. Du dich über meinen Gamertag gewundert hast, warum ich denn so heißen würde. Und
ja, richtig.
Und ich erzählt von, ja, Dr. Heiter, sein Nachbar, woher der denn kommt. Und das war dann der Aufhänger, wo man sagt, ey, wir müssen über Human Centipede reden.
Das stimmt, weil du nämlich Nachbar warst von Dieter Laser, ne?
So war's. Genau, er Ruhe in Frieden. Ja, tatsächlich. Ich kenne ihn ja vom Theater her. Ich spiele ja Theater auch nebenbei und da haben wir standen wir bei zwei Stücken zusammen auf der Bühne.
Es ist echt interessant. Kannst du Human Centipede eigentlich gucken und dann ernst nehmen, wenn du ihn kennst, aufgrund von, also jetzt privaten Verhältnissen? Kannst du eigentlich gar nicht ernst nehmen dann, oder?
Film kann man generell, glaube ich, nicht so ernst nehmen.
Ja, das stimmt natürlich, ja.
Aber ich kenne ihn halt anders. Also Dieter Laser war ja ein wirklich hochanständiger und sehr höflicher und vornehmer Mann, der zwar fies aussah, aber der man nicht angemerkt hat, dass er auch so einen total kaputten, halb wahnsinnigen Doktor da auf die Beine gestellt hat. Und natürlich hat er immer Bösewichte gespielt. Die Optik spielte, glaube ich, bei der Rollenauswahl eine nicht zu verachtende Rolle.
Ja, das ist wahr. Das ist richtig. Ja, und wir haben uns heute zusammengesetzt, das erste Mal nach so langer Zeit jetzt, um über einen Schwarzenegger-Film zu sprechen. Und ich habe mir vorhin so den Kopf zerbrochen. Und ich glaube, ich meine, jetzt sind schon so viele Folgen erschienen, aber ich glaube, dass das der erste Schwarzenegger-Film ist, der besprochen wird, wenn ich so drüber nachdenke. Es gibt schon eine Folge mit Toni über die besten Schwarzenegger-Filme, aber das ist jetzt der erste Film mit Schwarzenegger, der besprochen wird. Also, er ist halt auch kein Horrordarsteller, ne?
Ich wollte schon sagen, was noch am ehesten in die Horrorrichtung gehen könnte, wäre meiner Meinung nach der erste Terminator-Film.
Richtig, der ist ein bisschen Horror, aber weißt du, was man immer vergisst mit ihm? End of Days, der ist definitiv Horror.
Stimmt, End of Days erinnere ich mich noch dran, da war ich noch ein kleiner Steppke, war das einer meiner ersten Schwarzenegger-Filme, die ich damals noch auf VHS mir gekauft hatte, weil, für die anderen war ich einfach noch zu klein, aber End of Days ging auf irgendwelchen Gründen, also, was heißt zu klein, da war ich halt einfach noch zu jung, auch wenn ich Predator viel früher gesehen habe, als es für meine unbezartete Seele damals noch gesund war.
Das ging mir auch so. Ja, End of Days ist tatsächlich, glaube ich, so der einzige Film, den man wirklich als Horror bezeichnen kann. Terminator ist
schon Sci-Fi-Horror.
Ja, genau. Genau, wie Predator ja auch.
Ja.
Ja, Predator ist ein wirklich kultiger Streifen mit ihm, denke ich, kann man sagen. Ne? Das ist, wenn man sagt, nennen wir ein paar Schwarzenegger-Filme, dann dauert das eigentlich nicht lange, dann wird auch Predator genannt. Gefällt mir auch immer wieder gut. Du hast gerade schon verlauten lassen, ist einer deiner Favorites, ne? Mit Schwarzenegger oder generell?
Mit Schwarzenegger sowieso. Da ist er in meinen Top 5 Schwarzenegger-Filmen ganz vorne mit dabei. Und von meinen Lieblingsfilmen an sich, wenn ich jetzt zählen auswählen müsste, von Einsame Insel wäre der jedenfalls auch mit dabei, ganz, ganz klar.
Ja, okay. Ja, ich habe die Community gefragt, was sie von Predator halten. Da gibt es auch ein paar Antworten zu. Hier schreibt zum Beispiel der Marcel, schöner 80er Action-Trash. Okay, Trash würde ich das jetzt nicht behaupten, ne?
Nee, das ist kein Trash.
Das ist kein Trash, nein.
Da tut man dem Film ein wenig Unrecht. Ich verstehe, was er meint. Gerade mit dieser 80er-Jahre-Testosteron-Macho-Gehabe.
Ja.
Aber Trash würde ich ihn nicht nennen. Da haben es Filme aus dem gleichen, die den gleichen Titel im Namen haben, weitaus schlimmer gemacht.
Ja, das stimmt. Das ist wahr.
Also wenn ich da an Predator Upgrade denke, den ich eigentlich gerne Downgrade nennen würde auf Dauer. Also ich würde da am liebsten einen Antrag stellen, dass der umgenannt wird in Downgrade.
Ist das so scheiße, der Upgrade? Ich habe den noch nicht gesehen. Ist der wirklich so kacke?
Also ich mag ihn überhaupt nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn Leute sagen, sie mögen den, aber ich habe ein Problem damit, dass dieser Film existiert, wenn man mich danach fragt.
Okay, alles
klar. Ich finde ihn echt nicht gut. Also ich will dir nichts spoilern. Die Prämisse von dem Film ist hanebüchender Unsinn. Also wenn du den noch gucken willst, dann stell dir am liebsten noch einen Kasten Bier dazu, dann erträgst du es vielleicht.
Aha, okay, in Ordnung. Der Daniel schreibt, super Film, öfter gesehen, immer wieder gut. Der Film ist auch sehr gut gealtert.
Ja, da merkt man halt mal wieder Practical Effects, dass handwerklich gute Arbeit eben besser altert als CGI-Gematsche.
CGI altert beschissen, das ist wahr. Ja, das ist wirklich wahr. Dann schreibt hier die Mathilda, ich habe keine Zeit zu bluten, großartiger Film.
Ah, herrlich.
Christian schreibt, mega Streifen. Früher nannte man das noch einen richtigen Männerfilm. Ein so guter Film, vermischt hervorragend Action und Horror. Hammer, schreibt der Lukas. Einer der besten Schwarzenegger, Action- und Alien-Movies. Klassiker, empfand den Film auch sehr gruselig und als sehr brutal in jungen Jahren. Get to the Chopper, schreibt natürlich jemand.
Natürlich. Der Film hat ein paar richtig geile One-Liner und Kultsprüche von Arnold, also und seinen Mitstreitern. Diesen Film guckt man am besten mit seinem Kumpel bei einem Glas Whisky, einem Steak davor und einer Zigarre. Da guckt man sich diesen.
Mit der Zigarre noch, okay.
Wenn man Zigarren denn mag, aber
ja, genau.
Deshalb bleibe ich bei Whisky und Steak.
Ja, okay, das hört sich natürlich auch gut an. Der Markus schreibt, ganz ehrlich, hab den noch nie komplett gesehen, hat mich nach Ausschnitten null interessiert. Na gut, das ist. Schade, ja, aber ich meine, das ist natürlich jedem das eine. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, ne? Dann schreibt jemand, ein sehr männlicher Film, überhaupt nicht albern oder unlogisch, Sarkasmus off.
Ne? Ja. Gut.
Ja, dann schreibt der Dominik, der zweitbeste Arnie ever. Ich habe ihn daraufhin gefragt, welcher denn der beste ist, seiner Meinung nach. Und dann hat er mir Terminator gesagt, allerdings den ersten sogar.
Mhm, überraschend.
Ja, finde ich auch, weil der zweite ja der absolute Knüller ist, ne? Aber der erste ist natürlich auch immer wieder gut. Top-Film, einer meiner Lieblingsfilme und Klassiker wurde hier dann hier noch geschrieben. Und das war's. Mehr kam dann da nicht rein, aber ich hatte auch nicht so viel Zeit gelassen diesmal, was das Beantworten anging. Würde ich sagen, kommen wir doch mal rein, oder? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du so zu erzählen hast. Ich bin, was diesen Film angeht, ein bisschen, wie soll ich sagen? Also es ist ein guter Film. Ich habe ihn heute erst geschaut. Ja, wir haben ja jetzt gerade erst gleich 20 nach 5. Also es ist noch recht früh und ich habe ihn mir vorhin angeguckt, habe ihn heute Mittag angefangen und muss sagen, ich finde, der Film zieht sich ein bisschen. Also gerade so die letzten 30 Minuten, die könnten auch nur 15 oder 10 Minuten lang sein, oder? Wie findest du das? Ist der für dich konstant interessant, spannend oder hat er nicht so gewisse Längen nachher? Wie siehst du das?
Ich habe es auch gedacht, dass sich das Ende vielleicht ein bisschen hinzieht. Ich fand es aber nicht lahm oder alarmend. Ich fand eher, dass das Stimmen sehr stimmig war. Der Film ist ja ein sehr bunter Genre-Mix, der ja anfängt wie der klassische Arnold Schwarzenegger Action-Geballer-Film. Also das ist er auch. Im zweiten Viertel wird er halt zum Sci-Fi-Horror-Film. Und im letzten Drittel ist es für mich ein Survival-Thriller, den man auch als Stummfilm locker gucken könnte. Wo man einfach, die Bildsprache ist dann einfach eine eigene Erzählweise, wo du den Film auch ohne Ton, wie gesagt, gucken kannst.
Ja, das stimmt.
Musik und Sound unterstützt. Es hat sich gar nicht so sehr gezogen, muss ich sagen.
Okay, also ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen seit, weiß Gott, wie vielen Jahren. Ich weiß, dass ich vor einigen Monaten mal reingeschaut habe. Da habe ich so die ersten, ich schätze mal 30, 45 Minuten geguckt und dann wieder ausgemacht, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll, so um den Dreh. Ne? Und deswegen habe ich dann so ein bisschen reingeschaut und dann aber, wie gesagt, dann wieder ausgemacht. Ich war wirklich überrascht zu sehen, dass der Film mit knappe 2 Stunden geht, aber dann doch gerade hin, wir hatten es gerade gesagt, zum Ende sehr lang ist. Aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Ich habe dir vorhin gesagt, also gerade bevor wir aufgenommen haben, ich finde, aber da kann ich mich natürlich auch irren, also vielleicht bin ich einfach schlichtweg doof, ich finde den Film ein bisschen schwer verständlich, was dann hier eigentlich zu Beginn passiert. Aber du als jetzt absoluter Fan des Films wirst uns mit Sicherheit aufklären. Also, der Film beginnt ja damit, dass wir in, ich glaube, Mexiko spielt er wohl, ne?
Sind in einem fiktiven Staat namens Balverde. Kleiner Funfact am Rand, das ist auch das Herkunftsland des Bösewichts von Stirb langsam 2.
Ach nee, das ist ja lustig.
Der Bösewicht von Stirb langsam 2 kommt auch aus diesem fiktiven Staat. Das heißt, irgendwie gibt es da eine Verbindung.
Ja, und also, zwar John McTiernan ist die Verbindung. Ne? Obwohl, nee, gar nicht wahr. Stirb langsam 2 ist von Rennie Harlan.
Aber der erste ist von John McTiernan.
Genau. Der erste ist von ihm. Genau so ist es, ja. Das ist ja lustig. Das wusste ich jetzt nicht. Es ist ja so, dass Schwarzenegger doch gemeinsam mit seiner Truppe, also die sind eine Einheit, werden doch mit einem Hubschrauber dorthin geflogen, weil sie von Dylan, das ist ja sein ehemaliger Kollege, Bekannter, doch geholt hat. Beziehungsweise wusste er nicht, dass er da ist. Klär du uns doch mal auf über den Anfang. Wer sind die, wer hat sie geholt und unter welchem Vorwand?
Also der General, ich habe jetzt seinen Namen nicht auf dem Schirm, aber es gibt einen älteren General, der Dutch Schäfer und seine Söldnereinheit halt auch persönlich kennt.
Ja.
Und die sind auf dem Weg zu einer Rettungsmission. Und das guckt Arnold sich das erstmal an und sagt, ja, wir sind in der Söldnertruppe und eigentlich ist das nicht unser Stil. Und dann kommt halt Dylan, hier Apollo Creed, ne, man kennt ihn.
Ja, genau.
Die beiden begrüßen sich mit dem wohl männlichsten Handshake, den es gibt, wo richtig schöner, saftiger Klatsch und du hast dann so 3 Sekunden auf den Bizeps eben.
Ja, ja, genau.
Erstmal Arm drücken, ist ja ganz klar.
So sieht das bei mir auch immer aus, wenn ich meine Kollegen grüße.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Er sagt ihm eben, da ist ein Helikopter abgeschossen worden, wo meine Leute drin saßen. Und das wären ganz hohe Minister und die müssen wir da rausholen. Die werden von Guerillas gefangen gehalten. Und sie hätten auch schon eine Rettungseinheit hingeschickt, aber von der haben sie nichts mehr gehört. Ich kann nicht irgendwo verstehen, dass du weißt, dass du sagst, du bist irgendwann ausgestiegen inhaltlich, weil Dutch wird ja auch in das Licht geführt von ihm. Das ist nämlich nicht einfach nur Mitarbeiter von Dylan, das waren Mitarbeiter von der CIA, also Staatsgeheimnisse und sowas.
Ja.
Und die fliegen dann mit einem Helikopter eben in den Dschungel, um dieses Guerillalager eben auszuheben und die Geiseln zu befreien. Unterwegs werden sie schon beobachtet von irgendwas. Wir wissen es noch nicht, was es ist, weil dieser Film macht eine Prämisse goldrichtig. Er zeigt das Monster nicht. So ein bisschen weißer Hai im Dschungel, wenn man so will.
Ja, richtig. Gut gesagt, ja. Guter Vergleich.
Naja, wenn sie dieses Rebellenlager ausgehoben haben, dann entdecken sie halt noch was anderes. Und dazu kommen wir wahrscheinlich auch noch.
Genau, genau. Jetzt musst du mir aber auch erstmal noch sagen, dass ja der Dylan, den Dutch ja kennt von früher, weil er freut sich ja auch echt, ihn zu sehen. Und wie du ja gerade so sagtest, da wird so praktisch direkt so Arm gedrückt, weißt du, so im Handschlag. Und das sind halt alte Bekannte, alte Freunde. Und dann kommt ja dann diese Situation, wie du gerade erzählt hast, sie müssen halt diese Leute befreien. Und dann sagt dann der Dylan aber auch, dass er mitkommt. Also er ist dabei. Und das findet ja Dutch im ersten Moment verwirrend, weil er ja eigentlich, das sagt er ja auch zu ihm, er jetzt für so einen Bleistift-Anspitzer hält, so um den Dreh. Ja? Also der ist jetzt nicht mehr draußen, der ist jetzt genau, im Büro hängst, sagt ja auch, was soll die Scheiße mit der Krawatte hier so um den Dreh? Also er disst ihn ja so ein bisschen, ne?
Ja, die ganze Zeit schon. Es beginnt ja schon so, you son of a bitch. Und dann,
genau.
Und dann sagt er zu ihm so, was ist denn mit dir los? Hat dich die CIA zu lange Bleistifte anspitzen lassen?
Ja, genau, richtig. Das ist genau der Text.
Das ist halt so ein Etappenhengst, ne? Während die Söldner so im Dreck liegen, ist das halt wirklich so ein Schreibtischkrieger, der seinen Gehalt wohl in Tackermunition und in Kugelschreiber investiert.
Ja, richtig, genau. Was ist denn allerdings, das musst du jetzt auch kurz nochmal erklären, der Grund für Dylan mitzukommen? Weil es ist ja schon so, dass sie doch aber einen falschen Vorwand vorbringen, um Dutch mit seinen Leuten dazu zu kriegen, dahin zu gehen. Also er verarscht sie doch. Das findet Dutch nachher ja auch heraus.
Genau. Es geht jetzt müssen wir halt weiter vorspringen, weil wo Arnold halt dahinter kommt. Dieses Rebellenlager hat diese Geiseln zwar genommen und auch hingerichtet, also die Rettungsmission scheitert.
Ja.
Sie sind übrigens bei dem Gedanken weiterzufassen, nicht für den Tod dieser ersten Söldnertruppe verantwortlich. Das kommt auch schnell heraus, obwohl sie das lange annehmen im Film.
Mhm.
Dieses Rebellenlager, das sind zum Teil auch russische Militärberater dabei. Die finden nämlich geschmuggelte Waffen und Unterlagen, die wohl wahrscheinlich im selben Land in Balverde selbst eine Invasion oder einen Putsch inszenieren wollten. Also er wollte das eben verhindern. und diese Unterlagen haben, damit er eben Beweise dafür findet. Und das ist ja eigentlich ein falscher Vorwand. Die sollten keinen Putsch abwehren, sondern eigentlich nur die Geiseln retten. Und das findet Arnold heraus und ist darüber nicht so begeistert.
Not so amused.
Nein, überhaupt nicht, weil er erstens verarscht wurde und zweitens, es ist sein bester Freund gewesen, ne?
Ja, ja. Und er ja, wollte sich dann nicht verscheißern lassen. Das ist auch verständlich. Er wird ja auch dann letzten Endes in Gefahr gebracht dadurch.
Absolut.
Unter einem falschen Vorwand, ja. Gut, da kommen wir natürlich gleich nochmal hin zu der Szene, aber gut, dass du das jetzt schon mal aufgeklärt hast, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie geht das immer an mir vorbei, ne? Also ich habe ihn damals geguckt, jetzt vor ein paar Monaten habe ich gesagt, ich habe es heute geguckt, klar kann ich dem schon folgen, aber nicht so, aber manchmal nicht so 100%, ne? Während sie ja dann durch diesen, also sie werden ja nicht direkt dort abgeladen, ne, wo sie ja hin müssen, sie werden ja schon viele Kilometer weiter weg abgelassen, damit natürlich der Feind sie nicht hört, ne, logischerweise. Deswegen müssen sie ja noch einige Kilometer durch den Wald laufen, um ja dann zu ihr Ziel zu kommen.
Die finden dann auch den Helikopter, untersuchen das Ganze auch, alles klar, sie haben die Piloten mit gezielten Schüssen untergebracht und offenbar mit einer Rakete den Helikopter abgeschossen und
genau.
alles weggeschleppt, was sie irgendwie gebrauchen können.
Richtig, so ist es. Und das finden ja aber die ja schon irgendwie komisch, ne? Also es ist ja so, dass sie sich ja doch ständig wundern. Also gibt es nicht einen Moment, wo sie auch sagen, das sieht nicht so aus wie, keine Ahnung, irgendwelche typischen Attentäter, die sie da erwarten, sondern das wirkt alles ein bisschen professioneller, sagen wir mal so, wie die da niedergekillt wurden?
Ja, schon. Also normalerweise, wenn es ein Rebellenlager sind und irgendwelche Guerillas und sie schießen einen Helikopter ab, dann lassen die halt auch keinen am Leben. Das ist ja so deren Taktik, so Hit and Run. So führt man ja einen Guerillakrieg. Aber dass sie dann ausgerechnet nur die Piloten erschossen haben und dann wohl gezielt zwei Leute mitgenommen haben, also entweder nämlich alle gefangen, um Druckmittel zu haben, ja. Oder ich knall sie alle ab. Und ganz gezielt haben die sich offenbar diese Geiseln ausgesucht. Und das finden sie seltsam. Ja, warum haben sie die nicht umgelegt? Warum haben sie nicht, wenn Geiseln genommen, dann alle? Da kommen sie schon zum ersten Mal ins Grübeln. Irgendwas stimmt hier nicht.
Aber hier heißt schon der Predator, der hier allerdings dann zugeschlagen hat, ja? Das versteht man richtig.
Nein, die Helikopter-Crew wurde tatsächlich von den Rebellen, also von den Guerillakämpfern, erledigt.
Okay.
Dafür waren die Jungs zu gut im Schuss. Also wir kennen die Arbeit von Predator. Wenn der auftaucht und einem erstmal das Kreuz aus dem Kreuz leiert, dann bleibt da keiner ungehäutet, sagen wir es mal so.
Ja, das ist richtig, das stimmt, ja.
Also dafür war das Verhalten, also das Umgehen mit den Leichen dann, das war überhaupt nicht Predator-Handwerk. Das waren dann aber umso mehr dieser erste Trupp, der da hingeschickt wurde, diese gehäuteten Leichen, die sie da finden.
Ja, genau, da kommen wir gleich hin. Also es ist ja jetzt so dieser Moment, wie du gerade sagtest, sie haben diesen Hubschrauber gefunden, der abgestürzt ist. Und sie laufen jetzt ja immer mehr durch den Wald und merken ja aber schon irgendwie, dass was nicht stimmt. Also es gibt so Momente, wo sie immer wieder in die Bäume gucken und sie fühlen sich halt irgendwie unwohl, beobachtet. Ne? Das merkt man schon, dass sie da meinen, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann gibt es ja den einen, und da muss ich sagen, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit den Namen von den allen. Man kann ja auf Google die Besetzung aufrufen, aber man sieht dann halt Bilder von heute und die sehen natürlich nicht mehr so aus wie damals. Da gibt es ja diesen einen, der ist so, ich glaube, so Latino, ne, der ja wirklich immer so eine Grimasse zieht, der ja auch nicht lacht, ne, der merkt ja, dass etwas neben ihm im Gebüsch zu sein scheint. Und er bahnt sich ja den Weg so durch die Gebüsche durch. Und auf einmal kommen wir dann, du hast es gerade schon mal gesagt, an einer absolut gehäuteten Leiche an. Das sieht ja furchtbar aus. Also das hat mir beim ersten Mal gucken, hat mich das entsetzt. Das kannst du mir aber glauben. Und war natürlich auch mit ein Grund, warum der Film dann damals die fette 18 bekommen hat. Völlig gerechtfertigt, zu dem Zeitpunkt zumindest. Der Film ist tatsächlich seit 2010 schon auf 16 runtergestuft. Das wusste ich gar nicht.
Ungekürzt ab 16. Also es gibt zwar einen Latino in der Truppe, Poncho heißt der, aber das ist nicht, der die Leichen findet. Wer sie findet, ist Billy, der Scout, der so, ja, ich würde sagen, okay, Native American-Wurzeln hat. Und der auch gern mal so in die Bäume schaut. Also der hat eine Ahnung, dass da irgendwas ist. Er kann es nicht beschreiben, aber er ist so derjenige, der immer, also dieser schöne Beiname vom Film, Männer, die auf Bäume starren. Wer kennt's nicht?
Ja, genau.
Und er ahnt, dass da irgendwas ist. Er wird da von Dutch ein paar Mal darauf angesprochen, aber er sagt auch, ich kann es nicht deuten. Irgendwas ist da. Aber er sieht's halt nicht. Aber er hat so ein Gefühl dafür. Er hat einen echt guten Riecher, wird auch im Film gesagt.
Ja, ich fand das damals, also das war natürlich immer arkisch gekürzt, ne, weil das ja auch schon echt ekelhafte Leichen sind, die sie da gemacht haben, ne?
Also ja, an denen hangen die Geier rum.
Ja, man muss ja auch immer bedenken, es sind ja auch Menschen gewesen, und wenn die dann gehäutet in den Bäumen hängen und werden dann angenagt, dann ist das natürlich extrem würdelos. Das ist ja auch dann der Grund, warum sowas natürlich zusätzlich zu dem derben Bild noch zusätzlich gekürzt wird auch, ne, weil das halt echt einfach krass ist. Dieses Dehumanisieren ist ja auch etwas, das die FSK nicht leiden kann.
Das stimmt. Da wundert es mich fast, dass sie den zweiten so gut haben durchgehen lassen, weil der ist noch wesentlich goriger und noch blutiger und wurde teilweise auch als menschenverachtend hier und da eingestuft.
Ehrlich? Ist der so? Ja. Ist der dann ab 18 oder hat er auch die 16 mittlerweile? Weißt du das?
Nicht auswendig, aber ich kann es gerne gleich nochmal recherchieren. Aber er ist auf jeden Fall blutiger. Also der erste Teil hat natürlich noch mit dem Rebellenlager, das sie da niedermetzeln, den höheren Bodycount. Aber der zweite, der geht auch gut ab, kann man sagen.
Okay, also es ist so, dass Dutch merkt, dass diese gehäutete Leiche, die da hängt, dass er ihn kennt, weil die ja diesen Tag ja um den Hals haben, ne? Und dann sieht ja dann der Dutch, dass das der Jim Hopper ist, und dann kennt er den ja auch. Und dann ist er ja auch dann wieder total verwirrt. Was haben die hier zu suchen gehabt? Warum waren die hier? Ne?
Ja, vor allen Dingen, das waren ja Green Berets und das sollen ziemlich harte Hunde gewesen sein. Also wenn, die schickst du nur los, wenn wirklich Kacke am Dampfen ist. Sonst schickst du einfach nur einen Kampftrupp rein. Aber das war wohl genauso Special Forces wie Arnold und seine Jungs. Und warum schickst du da gleich die Besten für eine einfache Rettungsmission? Aber und die hatten keinen Auftrag. Und Arnold fragt auch Dylan danach, weißt du da irgendwas? Und er sagt, nein, lügt ihn halt auch an, ganz klar damit.
Ja, so ist es.
Billy untersucht das Ganze und da kommen wir auch gleich zu einem Teil, der diesen Film irgendwie ganz super spannend macht, wenn man das dann weiß. Also er untersucht das Ganze, findet Patronenhülsen und reimt sich dann so Profiler-mäßig, so kann man fast schon sagen, zusammen. Ja, die haben in alle Richtungen gefeuert und haben nichts getroffen. Und dann sind sie einer nach dem anderen verschwunden. Die haben sich hier nicht weggerührt, als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Und diese Szene spiegelt sich sogar zweimal im Film. Genau das passiert zweimal in diesem Film.
Stimmt, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das ist richtig, genau. Also denen ging es genauso wie denen.
Genau, die standen nämlich leer geballert, dann auch Arnolds Trupp, nachdem sie noch einen Mann verloren hatten, und haben alles zerschossen, haben nichts getroffen oder fast nichts. Bisschen haben sie ihn schon dann gekitzelt, sag ich mal. Ja. Und am Ende, wenn dann nur noch der große Showdown ist, dann macht das Gleiche der Predator, der getroffen wird und dann wahllos in den Wald schießt, nichts trifft und die Kamera zoomt bei jedem Schuss weiter raus. Das heißt, du hast diesen gigantomanischen Dschungel und auf einmal ist der Predator der Einzelne, der dich weiß, wo ist mein Feind, was mache ich jetzt?
Richtig, ja. Gut gesagt.
Ganz clever gemacht. Also ich finde den Film auch, der ist jetzt keine hohe Schule, aber ich finde ihn cleverer, als ihm dann oft zugesprochen wird.
Ja, ich muss sagen, mir gefällt Predator auch mit am besten von den Schwarzenegger-Filmen. Es gibt jetzt einige, die ich, also ist einer der besseren, sagen wir mal so, nicht am besten jetzt nicht. Welcher mir zum Beispiel nicht so gut gefällt, ist Commando. Das ist jetzt ein Film, den habe ich immer mal wieder geguckt auch, aber dann irgendwann auch gemerkt, dass er jetzt mich gar nicht so vom Hocker reißt. Wie findest du Commando?
Es ist halt wirklich der Prototyp eines Arnold Schwarzenegger-Films. Also du kannst halt wirklich sagen, dass Predator vielleicht so ein bisschen auch die Demontage von Phantomkommando ist, wie er ja im Deutschen heißt. Das sagt ja auch John McTiernan so ein bisschen. Das unterstreicht er auch mit Last Action Hero, der ist ja auch von ihm, und auch mit Arnold, wo er sich ja über das Action-Genre so ein bisschen lustig macht. Aber er demontiert es auch in Predator. Du hast halt wirklich diese 7 prallen Alvas, gingen in den Wald und dann bald schon waren bis auf Arnie alle kalt.
Ja.
Und diese muskelbepackten Alpha-Tiere sich nach und nach wirklich ja in die Hosen scheißen, muss man wirklich sagen, sorry fürs Kraftwort, aber weil sie einfach merken, dass sie halt einfach in einem Horrorfilm sind.
Ja.
Als sie merken, da ist was, da hilft uns unsere Technik nicht. So ein bisschen Allegorie auf den Vietnamkrieg, wenn man so will. Die Amis hochgerüstet und hochtechnologisiert, aber haben gegen den Dschungelkämpfer, gegen den Vietcong, gar keine Chance und werden abgeschlachtet wie sonst was.
Ja, stimmt, ja. Das war.
Und erst als Arnold es eben checkt und selbst zum Predator wird und zum Dschungelkrieger, also sich auf die Kampfweise seines Gegners eben einstellt, erst dann hat er auch eine Chance gegen ihn.
Ja, richtig. Sie kommen ja dann in der nächsten Szene dann ja auch dann an, in diesen Dorf in Anführungsstrichen, ja, wo ja dann die Geiseln gehalten werden, wo ja dann, du hast es vorhin gesagt, das sind ja russische, was ist das, Terroristen?
Also eigentlich sind es schon Guerilleros, also halt diese Guerillakämpfer, wohl aus Balverde, aber es sind auch russische Militärberater dabei, die da ein Riesending geplant haben.
Ja. Sie machen ja dann einen auch auf Schleichen, ne? Also Schwarzenegger bzw. Dutch schleicht ja dann auch auf allen Vieren hin und dann gucken sie auch und tun sie sich aufteilen, dass also dann die Späher, die Wachen einer nach dem anderen ausgeschaltet werden. Also der Blaine von Jesse Ventura gespielt, der macht ja dann einen auf Vögelchen so, also er pfeift den einen Typen ja so her, er kriegt direkt das Messer in den Hals, der nächste wird direkt von hinten gekillt, also sie schleichen sich halt nach und nach und nach immer an, ne? Und Dutch ist ja dann irgendwann an diesem Auto, das sie ja auf so einen Bock gestellt haben, damit es läuft. Hast du verstanden, was sie damit angetrieben haben? Weil das Auto fährt ja praktisch, kann ja aber nicht fahren, weil es auf diesem Bock steht. Aber die haben den Reifen benutzt, um irgendwas anderes anzutreiben, einen Generator oder sowas, ne?
Entweder einen Generator oder eine Wasserpumpe, weil du siehst einmal auch, wie Flüssigkeit, glaube ich, irgendwo raustritt. Es könnte eine Wasserpumpe vielleicht sein, aber ich tippe auch auf so einen Generator für Strom und sowas.
Ja, okay, alles klar. Ja, jedenfalls kickt er das Auto ja da von diesem Rambock, damit es losfährt, dann unkontrolliert, und fährt ja dann in eines dieser Häuschen, die sind ja dann einfach nur wovon sind die gebaut? Aus Heu oder sowas, ne? Die sind ja relativ unstabil, fährt das Auto dann direkt rein, geht auch natürlich in die Luft, wir wissen, alle Autos gehen sofort in die Luft, ne? Ich will in eine Scheune fahren.
Selbstverständlich. Ja. Ja, das sind halt wirklich solche ganz solche Stroh- oder ganz rot zusammengekloppte Holzhütten.
Richtig, Holzhütten mit Strohdächern, so ist es, ja, genau. Ja, und das geht dann in die Luft und dann geht es dann vorwärts. Dann ist ja auch wirklich Krieg, ne? Also dann greifen sie an, die Leute ziehen auch ihre Knarren und dann wird dann ordentlich geballert, ne? Es ist dann Schießerei und dann siehst du auch wirklich viel Blut und dann geht es auch teilweise echt brutal zu. Dann wollen ja dann Leute mit dem Helikopter fliehen, die knallen sie aber auch ab. Helikopter geht auch in die Luft und die schießen ihre Granaten und ja, du siehst die Leute in Brand, ne? Da geht's, das ist dann schon ordentlich Action, ne?
Ja, das ist der klassische, ja, fast schon
Phantom-Kommando-stylige
Action-Part des Films, wo sie halt auch diesen übertriebenen Wumm, also Poncho mit diesem Granatwerfer und Blaine halt mit dieser Minigun, wo ich mir auch denke, musste mit dem Augenzwinkern sehen, ihr seid hier auf einer Spezialmission, eigentlich soll das keiner mitkriegen und ihr ballert hier mit schweren MGs und Granaten halt um.
Ja, genau. Ja, das stimmt eigentlich. Aber ich meine, letzten Endes haben sie den Feind ja jetzt gefunden, ne? Also eigentlich brauchen sie ja jetzt nicht mehr ruhig sein. Es sei denn natürlich, es gibt noch mehrere Feinde, ja, dann ist es natürlich, es ist ja auch ein Irrsinn, dieses Ding mitzuschleppen eigentlich, oder? Ich meine,
das ja, ist... Ja, ne? Es ist auch untragbar, also allein schon, der hat ja so einen Munitionsrucksack auf dem Rücken der Blaine. Und bei der Feuerkadenz, die dieses Ding hat, würde der Rucksack da nicht viel bringen, weil die schluckt ordentlich Munition. Also die speit los. Wenn die mal loslegt, dann sieh zu, dass du den Kopf einziehst.
Ja, das stimmt, ja. Die schießt ja, weiß Gott, wie viele Patronen in einer Sekunde ab, ne? Die schießt ja nicht nur eine, ne? Die schießt doch bestimmt 5, 6 Stücke pro Sekunde.
Das Ding dreht sich halt rasend schnell und legt halt komplett los. Du musst auch hin und wieder mal Feuerpausen machen, damit die Läufe nicht überhitzen.
Richtig. Das wird im Film aber immer gerne übersehen, ne? Das machen sie im Film nicht, ne?
Das spielt da keine Rolle. Also
ja, genau. Das habe ich auch schon öfter gehört.
The rule of cool. Also es muss einfach geil sein und geil aussehen, dann kann man über Logik hinwegsehen.
Cool gesagt. Rule of cool. Habe ich noch nie gehört. Cooler Spruch. Was denn mich tatsächlich hier rausgenommen hat vorhin, das fand ich halt schon wirklich echt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber natürlich geht ja dann Dutch auch von Haus zu Haus, tritt die Tür ein, guckt, wer der ist, alle, die angreifen, werden gekillt. Und dann gibt es dann einen Moment kurz, da sagt er auch klopf, klopf, dann sitzen da wirklich zwei Typen und sind völlig unbeeindruckt davon, dass neben denen alles in die Luft geht gerade. Der ist ein Typ, der liest in so einer Akte, ne? Hat er nicht gemerkt, dass neben ihm alles in die Luft geht gerade? Ist das aufgefallen?
Ja, ist mir aufgefallen. Ich habe mir es nur so erklären können, dass sie vielleicht, während da draußen der halbe Dschungel in Brand geraten ist, so nach dem Motto, haben die sich gedacht, komm, lass mal die Akten vernichten. Diese Papiere darf keiner sehen. Das habe ich mir dann so ein bisschen zusammengereimt. Aber du siehst, die sitzen da wirklich ziemlich unbeeindruckt. Arnold haut ja auch noch mal so einen Spruch raus hier, wenn er dem Typen seine Machete in den Bauch rammt, so stick around, also schön stehen bleiben.
Ja, richtig, genau. Ja, ich konnte mir das gar nicht erklären, warum diese beiden Leute da so unbeeindruckt in Akten gucken. Ich habe mir das so erklärt, dass das vielleicht einfach schlichtweg ein Zeitpunkt des Drehs war, wo natürlich drumherum nicht die Explosionen waren und dass man halt einfach nicht wusste mit dem, was sollen die machen? Ach, gucken sie in Akten. Und erst dann später merkt man, das macht gar keinen Sinn, dass sie in Akten gucken, weil um die herum alles in die Luft geht, ja. Und die sollten sich ja nicht retten oder mitschießen. So könnte ich mir das erklären. Aber wenn du sagst, die könnten auch gerade Akten vernichten jetzt, dann macht das auch Sinn. Vielleicht. Eventuell ist es auch so gedacht. Ne? Jean-Claude Van Damme hat hier mitgespielt. Hast du das gewusst?
Er sollte mitspielen und da hatte der Predator auch noch ein ganz anderes Design. Van Damme sollte diesen Hummerman spielen, also so ein Hummermann, den man übrigens auch in einer Fortsetzung sieht, in dem Film Predators.
Ah ja, okay.
Und Rodriguez ist ja eins von diesen Wesen, die dann auf diesen Predator-Planeten eben gesammelt werden und das dann auch sofort umgebracht wird. Also das ist tatsächlich der Hummermann, der ursprünglich das Design für den Predator sein sollte. Aber erstens war Jean-Claude Van Damme zu klein für die Rolle. Und er hat sich auch dauernd beschwert, weil er, ja, es war natürlich buckend heiß in diesem Gummilatexanzug.
Ja.
Und er ist, glaube ich, mehrmals ohnmächtig geworden. Die mussten den irgendwo aus dem Dschungel holen. Das sind Scheißbedingungen, sagen wir es mal so. Ich möchte nicht wissen, was die da geschwitzt haben.
Das ist wahr.
Und dieses Design wurde nochmal überarbeitet. Und es ist wohl so, dass der gute Herr Cameron auf die Idee gekommen ist, dem Vieh Reißzähne zu geben. Also diese Fresswerkzeuge, die der hat.
Ja.
Das den so ein bisschen so insektenartig, echsenartig macht, dass er gesagt hat, ey, das sowas braucht er. Der braucht irgendwas total Fremdes, damit die Leute sofort auch, wenn sie den mal sehen, sagen, okay, ugly motherfucker, passt schon.
Ja, das ist wahr, das passt wirklich. Jean-Claude Van Damme ist 1,78 und ist damit aber um einiges kleiner gewesen als alle anderen noch. Und deswegen passte das halt auch nicht so richtig. Ne? Der ihn dann letzten Endes gespielt hat, der ist 2,20 Meter gewesen. Kannst du dir das vorstellen?
Der gute Kevin Peter Hall.
Genau, der ist es, ja.
Er hat ja auch im zweiten Teil den Predator gespielt, in der Stadt. Und er hat eine kleine Nebenrolle im ersten Teil vom Predator. Da ist er der Hubschrauberpilot. Am Ende, wenn Arnold und Anna eben abgeholt werden, sieht man ihn kurz. Da darf er halt auch mal sein wahres Gesicht zeigen und ist da eben bei der Rettungsmission dabei, um Arnie eben rauszuholen.
Richtig, genau, so ist es. Ja, okay, also es ist dann dieser Moment, das Krieg ist over, ne, ist alles vorbei. Es gibt dann noch diese junge Frau Anna, du hast sie gerade erwähnt, die knockt er aus, weil die sich mit einer Waffe nähert von hinten. Und dann, ja, kommt ja dann Dylan ganz schnell in diese Hütte, wo Dutch jetzt gerade ist und guckt sich dann um nach diesen Dokumenten. Ne? Und er sagt ja dann auch recht schnell, ah, endlich die Dokumente oder endlich haben wir die Dokumente. Irgendwie sowas, glaube ich, gibt er von sich. Ne? Ich weiß nicht genau, wie er das sagt. Aber jedenfalls merkt Dutch dann hier jetzt, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass Dylan ihn verarscht hat. Ne?
Ja, er sagt sowas wie, den Schweinen haben wir es gezeigt. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Nicht schlecht. Irgendwie sowas schüttelt er da vor sich hin in seinen Bart und dann checkt Arnold, okay, offenbar hast du dich gerade ein bisschen verraten, mein Junge. Irgendwas ist hier doch faul. Ja.
Ja, und dann ist es denn so, dass wir hatten das Thema ja vorhin schon gesagt, du hast es ja so schön erklärt. Und selbstverständlich ist Dutch jetzt auch pissig mit Dylan, sagt ja auch zu ihm, was ist aus dir geworden? Wir waren mal Freunde. Und daraufhin sagt er doch dann zu ihm, ich bin aufgewacht, sagt er.
Ne? Ja.
Das fand ich natürlich auch nicht die richtige Antwort in dem Moment, ne? Muss ich sagen.
Er sagt es ihm auch eiskalt, ich habe dich benutzt und also das macht man einfach nicht mit alten Freunden hier.
Nein.
Ist kein schöner Zug, Junge.
Richtig. Es ist ja auch so, dass Dylan Anna mitnehmen möchte, weil wir sie halt irgendwie auch als Druckmittel nutzen können. Also jetzt sie als Geiseln oder was auch immer, vielleicht kennt sie sich auch aus, was auch immer.
Er will sie verhören.
Er will sie verhören, okay. Dutch sagt ja daraufhin dann aber auch, die hält uns nur auf. Und dann meint er, nee, er will sie mitnehmen. Und dann meint er dann auch, gut, dann nehmen sie ihn mit. Aber wenn sie dich aber aufhält, also wir warten nicht auf euch. Ne, so um den Dreh.
Du kannst nicht mit ihr abgeben. Wenn ihr zurückfällt, könnt ihr euch allein durchschlagen.
Richtig.
Und er kommt einfach nicht mit ihr klar. Sie macht dauernd Mist.
Ja, genau. Die ist wie so eine Katze, ne, die du nicht bändigen kannst irgendwie. Die immer die nicht ruhig hält.
Aber ich kann es auch verstehen. Also wenn man den Film dann kennt und du hast da einen Trupp Bewaffneter und sie weiß ja eindeutig mehr. Also das erfahren wir auch im Laufe des Films. dann willst du nicht bei diesen Typen da bleiben, weil du weißt, was da im Dschungel ist. Also sie hat, also sie weiß es nicht genau, aber sie erzählt daher noch, dass das schon eine längere Zeit so geht, mit dem Menschen verschwinden und sie finden die gehäuteten Männer und da ist der Dämon, der aus unseren Männern Trophäen macht. Und ich habe mir auch gedacht, ist die ja eigentlich in diesem Rebellenlager? Ja, vielleicht hat sie einfach Schutz gesucht. Da sind ein Haufen bewaffneter Typen.
Das stimmt.
Vielleicht können die auf mich aufpassen und ich schließe mich denen an.
Ja.
Damit dieser Dschungelkrieger mich nicht auch noch holt.
Ja, richtig. Genau. Klingt logisch, ja. Es ist ja dann so, dass ja dann, da ist ja dort dieser eine, der, ich glaube, es ist Poncho, wenn ich mich nicht irre, oder Hawkins, einer von beiden, der erzählt doch immer Witze. Ne?
Das ist Hawkins.
Das ist Hawkins, okay. Und der Billy, der ist doch da immer völlig unbegeistert. Also am Anfang hat er ihm doch einen Witz erzählt, da hat er doch überhaupt nicht drauf reagiert. Und dann erzählt er ihm jetzt das zweite Mal einen Witz, ne, mit, ich glaube, du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja, es sind, ohne es groß vorwegzunehmen, es sind halt sehr unanständige und sehr machohafte Witze.
Und flach noch dazu.
Und flach noch dazu.
Ja, genau. Und tatsächlich ist Billy aber diesmal begeistert von diesem Joke, den er jetzt erzählt, und er muss lachen. Ich finde, er hätte nicht so laut lachen müssen. Weißt du, der ist die ganze Zeit zu so grimmig und lacht jetzt ein bisschen zu viel des Guten, weißt du? Ich hätte jetzt so ein er hätte mir gereicht, weißt du, so als kleines Lächeln, weißt du? Als jetzt so plötzlich so laut halt, das passt irgendwie nicht zu ihm, finde ich.
Ja, es ist weird, weil es halt nicht zu dem Charakter eigentlich passt, aber genau. Es ist eine Stimmung, die dann später ja nochmal aufkommt, weil Feind hört mit, im wahrsten Sinne. Der Predator studiert seine Opfer und nimmt Sprachelemente auf. Also er ist halt wirklich ein Jäger. Was wir Menschen ja auch gemacht haben. Früher haben wir irgendwelche Vogelstimmen oder Rufe eben nachgemacht, um die Beute anzulocken.
Genau.
Das macht er natürlich auch. Er macht's nur ein bisschen, teilweise auch makaber. Ich sag nur gern geschehen. Und diese Lache kommt ja auch nochmal im Film vor dann am Ende.
Das stimmt, richtig. Ja, es ist so, dass wir sehen jetzt zum ersten Mal auch die Sicht des Predators. Das ist
Wir schon vorher.
Die sehen wir vorher schon immer mal, das stimmt jetzt, ja. Aber jetzt, wo er ja jetzt so lacht über diesen Witz, haben wir ja jetzt diese Sicht auch. Und er sieht ja nur Hitze, ne? Er sieht ja nur Wärme.
Genau. Nun ist es, kleiner Filmfact, auch am Rande so, wir sehen ja dauernd, wie diese Jungs da am Schwitzen sind. Also dieser Dschungel ist heißer eigentlich als die Jungs drumherum. Also die mussten diesen Dschungel beim Drehen immer künstlich erkalten lassen mit Trockeneis und Stickstoff und sowas, um eben die Menschen eben wärmer erscheinen zu lassen als den Dschungel an sich. Drum ist das alles blau umherum, weil es eigentlich erkaltet wurde künstlich, um das eben für die Wärmeoptik des Predators sichtbar zu machen, damit man die Körperwärme besser sieht.
Das wusste ich gar nicht, das habe ich nicht gelesen. Das ist ja interessant. Krass, was ein Aufwand, ne? Das ist natürlich heute alles technisch leichter, ne, zu machen für so ein Filmteam, ne?
Ja, auf jeden Fall, aber damals war halt Computer nur sehr begrenzt möglich.
Ja, Schwarzenegger war ja hier zu dem Zeitpunkt auch auf der Höhe seiner Action-Filmkarriere, ne? Er hatte ja nach Terminator auch alle Conan-Teile gedreht, dann hatte er ja auch, Commando war schon gedreht worden, Red Sonja gab es mittlerweile auch schon, und also er hat ja wirklich so viel gemacht. Hercules in New York, sein allerbester Film, ne? Hat er
auch. All time.
Ja, genau, hatte er auch schon gemacht.
Ja, seine Größen kamen dann noch, also Terminator 2 war zum Beispiel danach.
4 Jahre später, genau, der kam noch. Ja, okay, also jedenfalls sind sie unterwegs und wir sehen ja noch, dass sich der Predator den Skorpion ja schnappt, den ja Mac von Dylans Rücken mit einem Messer sich geholt hat, ne? Er sagt doch zu ihm, drehen Sie sich um und zieht er das Messer und du denkst erst, er will auf ihn einstechen und dann hat er ja aber dann nur ihm den Skorpion vom Rücken geholt, der auf seiner Schulter oder Rücken rumkrabbelte, ne?
Genau.
Und den hat er ja zertreten.
Mit diesem zynischen Spruch, gern geschehen. Weil Dylan bedankt sich tatsächlich noch. Das ist jetzt so ein bisschen bissig, also da ist kein gutes Blut. Die beiden können sich eh nicht ausstehen.
Ja.
Und dann halt dieses gern geschehen und zertritt dann diesen Skorpion und das nimmt der Predator halt auf. Du siehst halt das erste Mal was von ihm, nämlich wie er mit der Hand greift, sich diesen Skorpion anguckt und dann halt gern geschehen wiederholt.
Stimmt, das wiederholt er dann, das ist richtig. Ja, ich habe es gehört, aber das habe ich in dem Moment gar nicht als Wiederholung angesehen. Aber macht natürlich voll Sinn, weil das lief ja schon.
Und das macht er, und den Spruch gibt er nochmal von sich im Laufe des Films. Dazu kommen wir auch noch.
Ja, genau. Also jedenfalls laufen sie ja dann weiter. Sie müssen ja zu einem Ort, wo sie ja abgeholt werden können, jetzt von einem Hubschrauber wieder, ne? Deswegen müssen sie ja dahin laufen. Es ist aber natürlich so, dass der Hubschrauber sie nicht überall abholen kann. Also sie müssen ja schon zu einem gewissen Ort, wo es auch sicher für den Hubschrauber ist, ne, gerade wenn da die ganzen Terroristen und sowas rumrennen, dann geht das natürlich nicht so leicht, dass der Hubschrauber überall landen kann. Und deswegen müssen sie erstmal zu einem sicheren Ort laufen, ne?
Ja.
Gut, und dann fällt ihnen aber währenddessen auf, dass Billy irgendwie komisch ist. Ne? Dutch geht ja dann auch zu Mac und sagt, was ist denn los mit ihm, was hat er denn bloß? Und so, keine Ahnung, er ist schon die ganze Zeit so seltsam, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Und dann geht ja dann Dutch zu Billy hin und sagt doch dann auch, Billy, was ist los mit dir? Und dann meint doch dann er, glaube ich, zu ihm, da ist was in den Bäumen.
Genau.
Und dann haben wir ja auch schon direkt die Sicht, ne, vom Predator, wo wir ja sehen, dass er sie beobachtet, ne?
Der zoomt ran und du siehst dann auch die beiden Jungs, wie sie sich da gemeinsam in den Wald starren und was, dann hörst du auch, wie der Predator wieder Sprachelemente aufnimmt, wie die beiden sich unterhalten.
Genau.
Soll denn da sein? Und kann's nicht erkennen und sowas sagen die dann halt.
Richtig. Und red keinen Scheiß, Blödmann.
Ja, du beginnst halt wirklich zu sehen, wie diese männlichen, die ja die männlichsten Männer, die je in einem Männerfilm gemannt haben, so langsam aber sicher denen der Arsch auf Grundeis geht.
Sie sind sehr verwundert, ne? Sie wissen nicht, was ist hier los. Also das stimmt, das merkt man dann eindeutig. Und obwohl Billy so ein Typ ist, mit dem man sich eigentlich sicher fühlen kann, wenn er nicht gegen dich ist, ne? Wie soll man das sagen? Ich würde nicht sagen, dass er richtig Schiss hat, das jetzt nicht, aber er ist halt wirklich verwirrt. Er kann nicht orten, was da passiert, was da gerade vor ihm läuft, ne?
Er sagt aber in einer Szene ganz klar, dass er Angst hat. Da halten sich die Jungs und dann sagt er halt zu einem seiner Kameraden, ich habe Angst, Poncho. Hey, du hast doch vor nichts Angst. Du bist doch hier einer der härtesten von uns. Also ihn so ein bisschen, selber du die Verunsicherung in dieser Stimme hörst, aber ihn dann zu motivieren, ey, du doch nicht. Du bist doch, wir haben doch schon Krasseres durchgemacht.
So ist es, genau.
Irgendwas lauert da draußen auf uns. Und es ist kein Mensch. Wir werden hier alle hier draußen sterben. Wo du halt wirklich merkst, okay, die Stimmung ist gerade gewaltig am Kippen. Die Motivation ist nicht mehr so hoch.
Richtig, genau so ist es. Und die Anna nutzt diesen Moment jetzt aber, um einen von den Jungs jetzt mit einem Ast, also mit einem Baumstamm, eins rüberzuziehen. Weil der fällt jetzt zur Seite und sie flieht. Und dann ist es aber, glaube ich, Hawkins, ne, der hinterher rennt. Und er kann sie auch schnappen, packt sie und sagt ja dann auch, was ist los mit dir und warum rennst du?
Ne? Er sagt sowas wie, bitte, als er versucht, sie zu beruhigen, komm wieder her und benimm dich, so nach dem Motto. Der gute Shane Black, wie hat er sich mal als Schauspieler versucht? War er einer der bestbezahltesten Drehbuchautoren der Welt.
Oh, das wusste ich gar nicht. Tatsächlich.
Shane Black hat echt ein paar Schnitten rausgehauen als Drehbuchautor. Und meiner Meinung nach hat er auch eine inoffizielle Fortsetzung von Stirb langsam geschrieben mit Lars Boitzgau. Mit Bruce Willis unter anderem.
Ach, ist ja verrückt. Ja, das ist
also
ja
er hat Ding. Einiges gemacht als Drehbuchautor. Die Lethal Weapon hat er zum Beispiel geschrieben, wie gesagt, Last Boy Scout, Kiss Kiss Bang Bang, The Nice Guys, also eigentlich ein paar gute Filme und leider auch ein paar Schnitzer wie Iron Man 3 oder Predator Upgrade. Gut, da weiß man auch nicht, inwiefern ihm dann das Studio reingeredet hat.
Ja. Ach, das ist ja lustig, da hat er Predator Upgrade geschrieben und hat im ersten mitgewirkt damals.
Ja,
ist ja lustig.
Das hörst du leider dem Film auch an, also Predator Upgrade ist im weitesten Sinne eigentlich eine Komödie für mich, aber keine gute. Also die Dialoge sind allein wegen dieser ganzen Flachwitze, die du in dem Film ständig hörst, wenn sich da ziemlich abgefuckte Trupp von unserem Protagonisten da unterhalten, reißen die dauernd irgendwelche Mutterwitze oder sowas.
Ah ja, okay. Ja, interessant, interessante Infos, habe ich auch nicht gehört.
Hab auch Last Action Hero hat er als Drehbuchautor mitgewirkt, wieder an der Seite, hier, den ja auch McTiernan inszeniert hat.
Ja, genau. Ja, es ist ja so, dass während Anna ja dann so auf ihn, zu ihm hochguckt, er meint, bitte beruhigen Sie sich, da sieht sie plötzlich ja was im Wald und da nähert sich etwas, der Hawkins dreht sich um und in dem Moment wird er auch schon wahrscheinlich tödlichst getroffen, weil eine riesige Blutfontäne der Anna ins Gesicht spritzt. Und wir sehen dann nur noch, wie Hawkins weggezogen wird von dieser seltsamen, schimmernden Figur, die wir da im Wald erkennen. Also wir sehen, dass eine fast unsichtbare Hand nach seinem Fuß greift und zieht ihn in den Wald, ne?
Genau.
In dem Moment kommt Poncho, er sieht, dass sie blutüberströmt ist, die anderen kommen mittlerweile auch dazu. Ja, was ist los, wo ist Hawkins, wo ist Hawkins? Und dann machen sie sich ja auf die Suche nach ihm und dann sagt er dann Poncho irgendwie, ich glaube, ich habe Hawkins gefunden, ja, oder ich habe was gefunden, ist es Hawkins? Ja, ich weiß nicht genau, irgendwie sowas, ich kann das nicht sagen. Und dann gucken sie ja dann gemeinsam auf eine Stelle, wo wirklich nur so ein bisschen Blut liegt. Ne? Also ich habe da eigentlich mehr in Erinnerung gehabt. Da hätte man auch gerne einen Riesenhaufen Gedärme hinlegen können, ne? Wenn man bedenkt, wie hart der Film schon ist.
Ich hätte auch gedacht, dass sie da Eingeweide finden oder eben vielleicht nur die abgezogene Haut.
Vielleicht noch nicht nach so kurzer Zeit, ne? Aber irgendwie hätte ich damit ein bisschen mehr gerechnet. Der hätte da blutiger sein können.
Ja, und es kommt ihnen auch schon komisch vor, weil die vermuten ja, okay, es sind vielleicht hier Rebellen, Gedajeros. Und die jagen uns, aber finden es auch im gleichen Atemzug merkwürdig, dass sie die Waffe und das Funkgerät nicht mitgenommen haben.
Richtig.
Normalerweise, wenn du ja jemanden umbringst als Kämpfer, bist du ja froh über jede Knarre und Hightech, die du da kriegen kannst. Oder technische Ausrüstung eher, aber die haben sie eben nicht mitgenommen und irgendwas stimmt da nicht. Und dann suchen sie halt weiter seine Leiche, finden sie aber nicht. Wir sehen sie dann aber später am Baum hängen, gehäutet und triefend von Blut.
Richtig, genau so ist es. Genau so ist es. Sie sagen ja dann noch so, sie soll gefälligst sagen, was passiert ist. Und dann, der Poncho kann ja Spanisch und redet ja dann auch mit ihr. Und sie sagt ja dann, das übersetzt er, dass der Dschungel ihn geholt hat. Der Dschungel ist lebendig geworden und hat ihn geholt. Ne? Das sind ja so die Dinge, diese Floskeln, die er dann so labert. Ne? Und dann... Ja, und dann sagen sie ja dann auch, wir müssen auf jeden Fall Hawkins finden, wir teilen uns jetzt hier auf. Und dann sagt ja auch Dylan, das ist das Gleiche, was mit Jim Hopper passiert ist und seinem Trupp. Ne? Weil das sind halt sehr viele Ähnlichkeiten, die haben die gehäutet gefunden, jetzt haben sie von Hawkins nur Blut gefunden. Also es zeigt sich ein Bild, ne, jetzt momentan.
Eindeutig. So langsam aber sicher, wie gesagt, beginnen sie zu begreifen, dass hier noch was Schlimmeres von sich geht, von dem sie halt nur nichts wissen, aber naja, es ist nicht so, wie sie es angenommen haben. Weil wer soll das gemacht haben? Wir haben das Rebellenlager doch gerade kalt gemacht. Also,
ja. Wie findest du den Soundtrack im Film?
Großartig. Sehr stimmungsvoll, sehr düster. Es ist auch einer der wenigen, ich sag jetzt mal, Horrorfilme, die am helllichten Tag spielen. Aber dieser Dschungel wirkt trotz seiner Größe sehr klaustrophobisch.
Ja.
Du hast immer wieder diese Dschungeltrommeln, die immer so anteasen, wenn dann der Predator vielleicht gleich kommt. Sehr düsteren Soundtrack eigentlich immer, so ein Blas- und Streichinstrumenten untermalten Soundtrack.
Also der Soundtrack ist von Alan Silvestri, der hat auch so Dinge wie Zurück in die Zukunft gemacht und man hört das auch raus. Ne? Das hört man eindeutig. Der Tod steht dir gut und natürlich auch generell irgendwie alle Filme von Robert Zemeckis. Und das ist ein super Komponist. Ich muss allerdings sagen, mir gefällt der Predator-Soundtrack nicht ganz so. Ich finde den teilweise gerade zu Beginn so extrem laut und so unnötig pompös teilweise.
Am Anfang ja.
Ne? Wir sehen nur den Hubschrauber landen und das Orchester geht ab. Du, das nimmt, also als gäbe es keinen Morgen. Weißt du, wie ich meine? Also mich hat der Soundtrack vorhin manchmal ein bisschen genervt. Ich finde ihn nicht so unfassbar gut gelungen. Obwohl er stimmig ist natürlich, ne? Aber er ist jetzt, finde ich, nicht von Alan Silvestris bestes Werk. Das muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich das jetzt mit Zurück in die Zukunft vergleiche, das ist fantastisch. Und auch dann andere Dinge von ihm, die er gemacht hat. Predator fällt so ein bisschen raus, finde ich.
Okay, ja.
Aber das ist natürlich eine Geschmackssache.
Jeder ist da genau, ist da ein bisschen anders gepolt. Ist ja auch nichts Schlimmes. Dafür ist es ja da.
Richtig, genau. Okay, naja, jedenfalls sind sie ja dann auf der Suche nach Hawkins. Und du hast es gerade gesagt, wir als Zuschauer bekommen seine Leiche im Wald, im Baum zu sehen. Sieht allerdings überhaupt nicht aus wie er, ne? Also ist völlig offensichtlich nicht er.
Wie sehen wir aus, wenn wir gehäutet sind?
War denn überhaupt gehäutet? Ich glaube nicht, oder? Naja. Er sah auf jeden Fall nicht so aus wie die Leichen, die wir vorher gesehen haben.
Das ist richtig. Ich weiß es nicht, ob er da einfach nur wie eine Cabanossi so zum Trocknen aufgehängt wurde, so salamimäßig.
Schön gesagt. Das kann es sein, natürlich. Genau, das wäre natürlich möglich.
Ja, offensichtlich. Also ich vermute nämlich, dass der Predator die nämlich noch auffrisst. Also, wir wissen ja aus dem zweiten Teil eindeutig, dass er ein Fleischfresser ist.
Ja.
Ist auch, muss er. Also, hast du dir das Vieh mal angeguckt? Der muss einen Stoffwechsel des Grauens haben, was der an Kalorien braucht am Tag. Der klettert da auf Bäumen rum und springt da durch die Gegend. Also, der Und der ist jetzt nicht schmächtig, der ist schon ein ziemliches Paket, der Typ, der ist übermenschlich stark.
Ja, da hast du nicht unrecht, ja, genau. Also er wird schon ordentlich. Deswegen
glaube ich, dass der die schon nicht nur zu Trophäen macht, sondern sich da auch an den Kadavern labt.
Ja, also du glaubst nicht, dass der Predator vegan ist, ja?
Absolut nicht.
Na gut, okay, wir sind in der Szene darauf. Während die ja dann alle noch nach Hawkins gucken, sind wir ja jetzt bei Blaine und der mit der Minigun. Und der guckt sich ja dann auch um und hört auf einmal ein Geräusch neben sich. Und als er dann in das Grün guckt, sieht er, dass es ein, ist es ein Opossum? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Opossum im Kopf, aber.
Ja, sowas wie noch Opossum, irgendein Nagetier ist es. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ob es ein Stachelschwein oder sowas ist. Er ist auch der beinharte Typ mit einem der herzhaftesten Schnauzbärte, die es gibt. Der auch Kautabak kaut und auch Dylan nicht leiden kann. Er rotzt ihm einmal so eine Ladung Kautabak auf den Stiefel.
Ja, ich muss auch sagen, ich mich nervt das, dass er ständig die Backen so voll hat. Wovon denn überhaupt? Womit? Das finde ich irgendwie. Boah, ist nervig, oder?
Das stopft man sich halt wirklich so in die Backe und dann zieht man das so ein bisschen immer auf den Backenzahn und es soll jetzt wieder in Mode kommen, habe ich gehört. Also meine Zahnärztin hat mir gesagt, Kautabak ist jetzt wieder so ein Ding. Ich finde es sau eklig, aber gut.
Ich hab's noch nie probiert. Bist auch kein Raucher wahrscheinlich, ne?
Ich war's mal, aber nee, ich kann dir nicht viel abgewinnen.
Nee, ich war noch nie Raucher in meinem Leben. Ich habe in meinem ganzen Leben keine 5 Zigaretten geraucht.
Oh. Also wenn ich mal einen im Tee hab, dann kann es schon mal sein, dass ich dann so ein Anstandskippchen mitqualm, aber es ist jetzt nicht meine Gewohnheit.
Ja, okay.
Jedenfalls, er ist auch derjenige, der auch sagt, ich habe keine Zeit zum Bluten.
Richtig. Naja gut, jedenfalls sieht er dieses Tier und denkt dann, okay gut, falscher Alarm, als er in dem Moment plötzlich am Hals oder Schulter angeschossen wird. Und er dreht so, wird so zur Seite geschleudert und kann gar nicht reagieren, bevor ihm dann von hinten wieder eine Ladung trifft. Und dann ist es ja auch dann richtig extrem blutig gemacht, weil wir sehen ja dann, wie sein ganzer Brustkorb, das ist zwar außerhalb des Bildes, aber wir sehen trotzdem, wie riesige Fontäne Blut und Gedärme dann an der Kamera vorbeispritzen. Und dann sehen wir dann von Weitem, wie er zu Boden fällt. Und genau. Da ist er natürlich auch sofort erledigt. Es kommt ja dann Mac dazu, der ja dann guckt und sieht, dass er tot und getroffen ist, guckt in die Ferne und sieht da dann diese schemenhafte Gestalt. Und die rennt aber weg. Und er lässt das Feuer direkt los. Ne? Also er schießt in den Wald hinein, bis die Waffe leer ist. Dann nimmt er sich die Minigun, die am Boden liegt, und schießt ja dann auch von links nach rechts. Und dann kommen ja auch die anderen alle dazu. Und das finde ich ein bisschen verwunderlich, dass sie alle ziellos mitschießen. Die wissen überhaupt nicht, worauf er zielt und was er gesehen hat. Ne? Wie findest du das? Ist es nicht ein bisschen unsinnig, dass sie halt einfach blind links ins Nichts schießen, nur weil er es auch tut?
Ja, ich habe den Film auch mal im Kino gesehen. Der lief ja in einer Special-Aufführung, wo halt Klassiker liefen. Und an der Szene haben halt viele Leute aufgelacht, weil so, ja klar, jetzt die dummen Amis guckst du dir an.
Ja.
Ich kann das irgendwie aus der jetzigen Sicht schon nachvollziehen. Sie haben schon wieder einen Mann verloren, wissen nicht, was abgeht, sind die ganze Zeit schon unsicher. Und offensichtlich gab es jetzt Feindkontakt. Und wenn du siehst, da schießt ein Kumpel von dir, dann fragst du nicht, ey, was denn da? Sondern dann schießt du einfach mit. Da draußen könnte jetzt jemand sein, der dich gerade unter Beschuss nimmt. Also ja, das okay. Ist irgendwo auch so ein bisschen natürlich auch der Stress. Dir platzen sämtliche Nervengänge. Dieser Psycho-Effekt, so habe ich das interpretiert, entlädt sich halt in Form dieses Gewaltausbruchs. Wir ballern jetzt alles nieder. Es ist jetzt scheißegal. Wir rechnen jetzt hier ab.
Okay, hast du auch nicht unrecht. Ne? Das macht in gewisser Weise Sinn, jetzt zu kommen und sagen, Mac, was ist denn los? Ich meine, der wird ja einen Grund haben. Ne? Der hat ja einen Grund zu schießen. Das macht er ja nicht, weil er gerade Langeweile hat. Ne?
Er ist ja auch schon eine Weile dabei. Das heißt, offensichtlich weiß Arnold, also die vertrauen dem auch. Dann von wegen, ja, wie du schon richtig sagst, er schreit ja auch vorher Kontakt.
Richtig, stimmt.
Was ja ein Hinweis ist, okay, Feindberührung. Jetzt hier Waffen raus und jetzt wird nicht lang gefackelt, Jungs.
So ist es, genau. Na, und als dann wirklich die Waffen dann endlich still sind, da geht ja dann der Poncho nach vorne und guckt ja dann, ob sie irgendwas getroffen haben, kommt ja dann wieder zurück und sagt ja dann auch, kein Blut, keine Toten, wir haben nichts getroffen. Toll, also Munition umsonst verplempert. Und dann sagt ja dann der, sagt ja dann aber auch dann Dutch zu Mac, was hast du gesehen, ne?
Ja, und du siehst, der Mann ist traumatisiert, Mac der ist noch sehr mitgenommen von dem Verlust seines Freundes. Ich wundere mich aber gerade, dass dir ein Fehler nicht aufgefallen ist.
Oh, bin gespannt. Vielleicht ist es mir aufgefallen, aber sag's mir kurz.
Du hast eben ja erwähnt, dass Blaine erstmal er kriegt erstmal so eine Schleimpackung ab oder was es ist, das ihn lähmt, paralysiert und dann wird er ja von der Plasmakanone des Predators erschossen.
Ja.
Erinnerst du dich noch, was der auf dem Rücken hatte?
Ein Rucksack, hast du gesagt, ne?
Voll mit Munition. Warum geht das nicht hoch? Munition hat die Angewohnheit, bei Hitze zu explodieren. Und das ist ein Plasmastrahl. Und Mac schnappt sich da die Wumme ja von seinem toten Freund und schießt ja die Munition leer. Eigentlich hätte dieser Rucksack nicht mehr viel Schuss hergehen würden, wenn da gerade ein Plasmastrahl durchgegangen ist. Also, ja.
Ja, hatte er den Rucksack denn wirklich auf in der Szene?
Ja, muss er ja. Er hat ja die Minigun in der Hand.
Ja, ja, stimmt, ja, macht schon Sinn, ja. Ja, gut, das ist dann halt ein Fehler, ne, wo man dann ein Auge zudrücken muss in dem Fall. Ist mir aber noch nie aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, macht Sinn, aber habe ich noch nie gemerkt.
Ja, da greift wieder die Rule of Cool. Hauptsache, es sieht geil aus und
stimmt
im Film.
Genau so ist es. Ja, es ist ja dann so, dass sie ja ihn auch umdrehen, ne, Blaine.
Und dann sehen sie halt auch, dass der Schuss halt durch und durch ging.
Ja, dass der ganze Buskorb leer ist, ne? Das siehst du halt, ja, ne? Das ist halt schon natürlich auch damals ein Grund gewesen für die dicke 18, ne? Logischerweise.
Auch, ja. Wir sehen auch noch ein paar Szenen, die dann 80-würdig sind. Oder 18-würdig sind.
Du meinst im Laufe des Films noch?
Da sind sie dann wieder so dieses Hilflose kommt dann wieder durch. So, das sieht aus, als hätte jemand ein glühendes Brandeisen durchgejagt. Wie kann man sowas einem Menschen antun? Also sie sind selbst, ja, diese beinharten Typen, die gefühlt alles schon gesehen haben, das geht über ihren Horizont. Das macht die langsam verrückt und das kann ich auch gut nachvollziehen.
Ja. Wir sehen ja, dass Anna erkennt, dass da diese Blätter diese extrem neongrüne Flüssigkeit drauf haben, was halt aussieht, was halt wohl wahrscheinlich Blut sein soll, ne?
Ja, es ist halt wirklich genau das, wonach es aussieht, nämlich von Knicklichtern, diese grüne Farbe.
Ja, richtig, genau. Das haben sie auch gemischt mit Leitgel, glaube ich, ne? Habe ich gelesen.
Irgendwie sowas, ja.
Ja. Ich finde ja, und das ist natürlich dem Alter geschuldet, ganz klar, Predator überzeugt mich ja als Figur nicht mehr. Der ist halt einfach viel zu menschlich, ne? Mit seinen zwei Beinen, zwei Händen, 10 Fingern, ne? Das ist halt einfach ein Mann im Kostüm. Das ist halt kein Alien. Oder wie siehst du das?
Ja, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass der Film eigentlich sogar eine kleine Gemeinsamkeit hat mit The Thing von John Carpenter. Die fangen nämlich beide genau gleich an mit einem Raumschiff, das auf die Erde kommt.
Genau.
Bei The Thing macht es ja Sinn und eigentlich wollte John McTiernan diese Szene nicht drin haben. Aber das Studio hat gesagt, doch, wir brauchen das. Wir wollen hier schon von Anfang an klar machen, dass es hier was Außerirdisches ist. Ansonsten wäre es eigentlich ganz spannend gewesen, wenn du nichts gewusst hättest, wo der herkommt. Dass das vielleicht auch ein menschengemachtes Problem ist. Ey, vielleicht irgendwie ein überzüchteter Supersoldat. Wissen wir's?
Gar nicht so blöd, ja. Hätte
noch mal ein bisschen Spannung verliehen, sag ich mal.
Ach so, hast du recht, ja.
Es ist ganz klar, wie gesagt, ein Alien, auch wenn es jetzt nicht so fremdartig ist wie der Xenomorph. Aber ich finde, er bewegt sich schon noch, also der Predator, sehr geschmeidig für seine Größe und sehr, ja, also er bewegt sich nicht so wie ein Mensch. Das ist auch Kevin Peter Hall natürlich geschuldet, der Capoeira-Stunden und Tanzunterricht und alles genommen hat, um diesem Predator noch mal so eine gewisse Eleganz zu verleihen in seinen Bewegungen, so eine Leichtigkeit, trotz seiner über 2 Meter. Das sieht man ihm auch im zweiten Teil an. Im Laufe der anderen Filme mit Predator bewegen die sich halt wirklich wie Menschen. Das sind dann einfach nur muskelbepackte Typen in Kostümen und die sich auch wirklich wie Menschen bewegen. Und da ist nichts mehr von dieser leichten animalischen Bewegung und diesen leicht geschmeidigen eben da, was ein bisschen schade ist, wie gesagt.
Ja, ja. Es ist halt so, dass die Szene, die wir ja jetzt sehen, er macht sich jetzt ja sichtbar, setzt sich auf den Baum und fängt ja dann auch an, sich zu verarzten, ne? Und das finde ich dann aber auch alles sehr, also das überzeugt halt heute einfach nicht mehr, weil du siehst dann, dass er dann aus seinen Fächern, die er überall hat, dann ja auch irgendwie so eine Art Spritze nimmt, um sich dann ja dann auch dann zu verarzten, so wie wir es machen würden, wäre eine Szene, die ich rausgelassen hätte. Das wirkt für mich einfach aus heutiger Sicht blödsinnig.
Weiß ich nicht, ob ich sie blödsinnig fand. Ich fand sie nicht schlecht, weil es halt wieder, du siehst wieder ein bisschen was von dem Predator, aber auch nie ganz. Also sie halten sich auch hier an diese Regeln, dass sie das Monster nicht zeigen, aber sie zeigen, dass der auch auf jeden Fall Züge hat, die wir kennen. Also er kann verletzt werden, er hat auch so ein Survival-Kit dabei, verarztet sich, rutscht dann irgendwie mit dieser Zange oder was es ist ab und schreit dann das erste Mal, brüllt auf vor Schmerzen und das
genau.
Hören die halt und denken dann nochmal, ach du lieber Himmel, was ist denn hier los?
Genau so ist es, ja. Ja, also sie sind ja dann, sitzen dann ja dann zusammen und machen dann natürlich dann einfach praktisch Watch, ne? Also sie gucken, passen auf, weil sie ja wissen, dass da ja draußen wirklich ein Feind ist. Es gibt ja dann diesen Moment, dass sie zusammensitzen und dann auch dann nochmal zu, das sagt dann der Dylan zu Mac, was hast du gesehen, wer hat uns angegriffen? Und dann sagt er, ich weiß es nicht, ich habe was gesehen, aber irgendwie auch nicht und es stand vor mir und dann habe ich geschossen und ja, irgendwie so erzählt er doch dann davon, was er gesehen hat, ne?
Ja, er sagt, der Typ hat da so eine Art Tarnkleidung an. Und
ja, richtig. Genau.
Und nichts auf dieser Entfernung hätte das überleben können. Ich habe sofort geschossen und
genau, so ist es.
Ein bisschen makaber, dass er danach eben auch die erste Wache bei Nacht übernehmen muss. Klar, stell den Traumatisierten als Wache ab. Kann nichts schiefgehen.
Ja gut, aber weißt du, er ist halt einfach auch ein Soldat und der hat mit Sicherheit auch schon öfter tote Leute gesehen, ne, irgendwie.
Er hat auch einen militärischen Rang, er ist Sergeant tatsächlich, das glaube ich sowas ist wie ein Feldwebel nach deutschen Maßstäben. Er wird auch 2-3 Mal Sergeant angesprochen, also er hat offensichtlich einen militärischen Rang und demzufolge auch ein bisschen Erfahrung.
Ja. Okay, naja, wir haben dann, du hast es gerade gesagt, die erste Wache, ne, und da sitzt Mac ja dann auch dann dort in dieser Wache, die haben vorher, haben sie alles aber auch dann mit Fallen versehen, also sie haben alles vermint, sie haben mit Granaten und weiß Gott alles, also wirklich so, das sagt er ja auch zu Dutch dann, dass er alles also diesen gesamten Area, wo sie jetzt sind, so verkabelt haben, dass hier keiner reinkommt in diesen Bereich, ohne dass sie irgendwas auslösen, ne?
Genau. Es gibt dann auch eine sehr schöne Szene mit ihm und dem toten Blaine. Also die beiden sind auch sehr, sehr gute Freunde, wo er ihm noch seinen Flachmann mit auf die Reise schickt, sag ich mal. Die haben nämlich so einen Flachmann, aus dem sie dann einen Whisky oder was trinken oder ein Schnäpsle, was weiß ich, Kirschwässerle oder was sie da drin haben.
Wahrscheinlich Coke Zero, würde ich sagen.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Und die beiden halten halt auch eine Kriegsvergangenheit zusammen. Die waren in Vietnam oder sowas. Genau wird es nicht gesagt, aber Mac sinniert dann halt noch darüber, dass sie halt zusammen als Einzige aus ihrem Plateau halt übrig geblieben sind nach einem feindlichen Angriff. 32 Mann hat es in Stöcke gerissen und nur wir beide haben es überlebt ohne einen Kratzer und wir waren mittendrin. So diese Kriegsgeschichten eben, man kennt's. Es ist überhaupt sehr schön, muss ich sagen, diese ganzen Charaktere. Die wachsen einem so ein bisschen ans Herz. Jeder hat so seine eigenen Eigenheiten. Zum Beispiel halt Blaine mit seiner Knarre und dem Flachmann. Mac, der sich bei Angst immer den Schweiß wegrasiert. Oder der Hawkins mit seinen schlechten Witzen. Billy, der Scout. Also jeder hat so seine kleinen Macken, die es einfacher machen, mit denen so ein bisschen was zu verbinden. Das ist ein bisschen schade. Bei so vielen Filmen ist das Trupp einfach nur ein gesichtsloser Haufen, der dann weggeschnitzelt wird. Hier kriegen die noch ein bisschen ein Profil, die Jungs, auf den Leib geschrieben. Wo du dann auch so ein bisschen naja, nicht trauerst, aber du ein bisschen schade findest, okay, den mochte ich eigentlich, jetzt ist der auch weg, schade.
Das ist heutzutage nicht mehr so, ne? Heute werden Figuren so nicht mehr geschrieben, ne?
Nee, absolut nicht. Da sind es einfach, grob gesagt, oftmals nur noch Schlachtvieh.
Richtig.
Es ist dann Nacht und erstmal löst ein Tier eine Leuchtmine aus und Mac befindet sich auf einmal in einem brutalen Überlebenskampf. Du hörst Schreie, du hörst ihn, er zieht ein Messer. Und er sticht auf irgendwas ein. Die anderen werden wach und sehen dann, okay, Mac ist blutüberströmt. Ich hab diese Ratte erledigt. Er macht keinen Ton mehr. Und dann machen sie sich erstmal über ihn lustig. Und er hat eine riesen Wilze abgestochen. Alter, hast du das Ding mal angeguckt? Und er konnte es halt auch nicht sehen. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass der so cool noch reagiert hat und das Vieh tatsächlich umgebracht hat.
Du hast recht. Das war eigentlich ganz amüsant, ne? Ja, die machen sich ja so ein bisschen lustig drüber, ne? Weil er ist ja dann so in blinder Wut, hat er dann drauf eingestochen, damit es dann letzten Endes.
Schon Arschlöcher so ein bisschen. Ihr seid doch froh, dass er noch im Leben ist. Und wie gesagt, guck dir die Wilze auch mal an, du. Und in der Zeit ist aber was passiert. Nämlich, sie kehren zurück und sehen, dass Anna komplett unter Schock steht. Die Frau ist paralysiert.
Ja.
Die zittert am ganzen Körper und die wundern sich, hey, warum bist denn du nicht abgehauen? Und dann entdecken sie, der Leichensack, den sie hatten, mit Blaines Leiche, der ist leer. Also Anna hat offensichtlich gesehen, wie der Predator vorher aufgetaucht ist und sich die Leiche da weggeholt hat.
Ja, und warum hat er sie nicht mitgenommen gleich?
Weil sie unbewaffnet ist. Er stuft sie nicht als Bedrohung ein, um sie umzubringen.
Aber er killt doch sonst alle, die ihm über den Weg laufen.
Er killt nur die bewaffnet sind, nur in denen er eine Herausforderung sieht.
Ach so, okay. Da hab ich's noch gar nicht gesehen.
Und auch erkennt, die, was er ja auch einmal zu Anna sagt, er hat dich nicht bewaffnet, weil er dich nicht umgebracht, weil du nicht bewaffnet bist. Das macht keinen Spaß, sagt er dann noch so zu ihr.
Ah ja, okay.
Also wirklich, die lebt halt noch, weil sie eben keine Knarre in die Hand nimmt. Das will sie ja einmal machen und dann kickt Arnold ihr noch die Waffe aus der Hand. Das gibt so eine Szene, da will sie auch auf den Predator schießen und Arnold kickt ihr dann so die Waffe aus der Hand, weil er genau weiß, okay, dann bist du auch hin, Mädel.
Okay. Ja, das, und bei dieser Szene tut er sie ja auch befreien. Ne? Sie ist ja gefesselt und sagt ja dann auch, was hast du gesehen? Dann erzählt sie doch wieder was, so komisches Wesen mit komischem Gesicht, was auch immer. Woraufhin dann ja auch dann, dass ja dann praktisch dann doch der Dylan dann sagt, sag nicht, dass Blaine von einer scheiß Echse getötet wurde. Irgendwie sowas kommt doch dann so ein Spruch, ne?
Ja, ja, so eine Diskussion zwischen den Überlebenden. Da draußen lauern ein paar Männer auf uns und keine abgefuckte Echse.
Ja, richtig, genau.
Und Arnold geht auf sie hin, schneidet die Fesseln durch und sagt hier, dieses Ding jagt uns, jeden von uns, das weißt du. Und sie nickt, er schneidet ihre Fesseln durch und sagt dann, wir können jede Hilfe gebrauchen.
So ist es, genau. Und das will ja der Dylan erst ja nicht, ne? Sagt, was soll das, ne? Und dann kommt das, was du gerade sagtest.
Und dann sagt er auch noch, wir müssen uns jetzt hier verstecken. Wir gehen jetzt hier in Stellung, sonst gibt's niemand mehr, den Helikopter mitnehmen kann.
Ja, genau. Hier kommt ja auch dieser Moment, wo sie doch sagt, dass sie gesehen hat, dass das Ding blutet. Ne, sie hat ja gesehen, dass es da irgendwie so eine grüne Flüssigkeit von sich gegeben hat. Und dann meint er ja dann, wenn es blutet, können wir es töten. Ist ja auch so ein bekannter Spruch aus dem Film, ne?
Ja.
Womit er ja auch gar nicht Unrecht hat, ne?
Ja, einfache Logik, aber wahr.
Genau, ich meine, man kann auch andere Dinge töten, ne, die nicht atmen. Ne? Insekten zum Beispiel. Oder atmen Insekten. Man sagt, dass Insekten atmen, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Können, ist gut möglich, aber Bäume und Pflanzen bluten ja auf eine gewisse Weise auch. Und da sind wir uns ja ziemlich einig, dass die auch leben, obwohl sie nichts von sich geben.
Das stimmt.
Also, obwohl sie nichts sagen.
Richtig. Ja, jedenfalls ist es jetzt so, dass sie ja jetzt alle einen auf MacGyver machen. Ne? Jetzt haben wir so eine MacGyver-Szene, wo sie ja alle anfangen zu bauen und sie nehmen ja dann auch dann ganze Baumstämme, die sie ja dann mit vereinten Kräften dann ja wirklich dann runterziehen, damit die wie so eine Art Schleuder ja dann fungieren können. Ne? So, das ist, glaube ich, der Sinn, ne?
Also sie brauchen das als Gegengewicht eben, weil sie da ein Netz aufspannen, das sie vorher noch flechten. Und sie ziehen dann diesen Baumstamm hoch, weil sie hoffen, mit diesem Netz was zu fangen. Und dann fällt dieser Baumstamm runter und zieht dann das gefangene Objekt dann nach oben. Ja. Tatsächlich, das ist der Sinn dahinter.
Ja, gut gesagt, genau. Ja, und dann warten sie ja eigentlich nur. Ne? Es gibt ja dann diesen Moment, wo sie dann, oder diese Szene, du hast es ja gerade gesagt, er rasiert ja sich den Schweiß weg. Und dann ist er irgendwie in Gedanken und sticht sich ja dann auch kurz mit den Klingen in die Wange.
Ja, Mac schneidet sich dann vor Anspannung mit dem Messer. Und das ist halt eine recht intensive Szene. So. Die wissen halt nicht, was kommt da auf uns zu, auf was warten wir hier eigentlich und klappt das überhaupt alles? Und dann auf einmal lässt halt Anna so einen Monolog los, wo sie halt sagt, als sie noch ein kleines Mädchen war, fanden sie einen Mann. Er sah aus, als wäre er geschlachtet worden. Und die Frau ist jetzt zwar nicht so alt, aber wenn die sagt, als sie klein war, also ist der Predator schon ein paar Jahre hier und macht das schon eine Weile. Und sagt, es geschieht nur in den ganz heißen Sommern und dieses Jahr wird sehr heiß. Und dann finden wir unsere Männer. Manchmal ist die Haut abgezogen, manchmal noch viel schlimmer. Also sie beschreibt da so ein bisschen ihr Trauma.
Ja.
Und die Jungs hören ihr wie gebannt zu, von wegen, okay, krass, das Ding, was du jetzt hier gerade beschreibst, das ist hinter uns her. Ja, herrlich, aber ganz tolle Aussichten.
Ja, richtig, genau.
Was ich halt meinte, diese beinharten Typen, wie sie sich da wirklich langsam hier die Höschen nass machen, so auf die.
Ja, hast du schön gesagt, genau. Ja, gut, Dutch geht ja dann auch allmählich vor, weil sie ja dann wohl irgendwie was ahnen, wittern oder so. Und
er betet, er nimmt sich als Köder. Dylan reißt ja noch so einen Spruch so: Moment, versuchst du es als nächstes mit einem Stück Käse? Und er geht halt dann raus und nimmt sich und bietet sich selbst als Köder an, um den Predator eben anzulocken.
Ja, genau, richtig, genau. Und das funktioniert ja auch, ne? Das ist ja auch tatsächlich etwas, das klappt, weil als sie dann merken, ja, das macht keinen Sinn und er zurückgehen will, geht hinter ihm ja auf einmal die Falle hoch. Also ist ja was in dieses Netz getreten und das ist ja dann auch der Predator da drin, ne? Der wird ja dann auch kurz wirklich von dieser Falle dann ja auch nach oben geschleudert, ne?
Richtig, weil ich mir auch denke, okay, du standest also offenbar hinter dem. Die konnten dich nicht sehen, obwohl wir wissen, dass das schon so ein Schemen ist, wenn der unsichtbar ist.
Aber
gut,
klar,
es ist für die Stimmung, es soll halt zeigen, oh Gott, hier war jetzt gerade der Predator wirklich, der hat dir einen Nacken gehaucht.
Ja,
so nach dem Motto.
Gut gesagt, ja.
Der halt offensichtlich auch nicht die Falle natürlich gesehen hat, aber auch nicht die Soldaten, die sich da im Unterholz versteckt haben. Oder er hat sie gesehen und gedacht, ja, ich kann das vor euren Augen tun, ihr könnt mich eh nicht umbringen.
Mhm.
Ja, der Predator überschätzt sich nochmal im Film. Also Hochmut spielt oft mal so eine kleine Rolle bei den Yautja-Kriegern, so wie sie Insidern genannt werden, also von den diese Mythologie dahinter so ein bisschen. Ja, er ist dann kurzfristig in der Falle drin und ist unsichtbar und fängt an, um sich zu schießen. Er schießt nämlich diesen Stamm, an dem die Falle aufgehackt ist, schießt der kaputt und der ist ja noch festgebunden, rast dann wie, ja, wirklich kann man sagen, mit unbeschreiblicher Kraft eben durch die Luft und knallt halt Poncho voll in die Rippen.
Richtig.
Also der Typ hat danach gebrochene Rippen, innere Verletzungen. Also dass der das überhaupt überlebt hat, ist krass. Also der, ja.
Ja, der fliegt ja durch ja regelrecht nach hinten, ne?
Genau.
Und dann haben wir aber auch so einen Moment, wo alle jetzt allmählich so ein bisschen durchdrehen, ne? Billy kümmert sich ja dann auch um Poncho, ne? Dutch geht dazu und Mac hat so einen Punkt, wo er ja dann auch dann wirklich so ein bisschen regelrecht durchdreht, ne? Also er löst sich ja dann von seiner, von seinem ganzen Gürtel und was er da so alles um sich rumhängen hat und fängt an zu singen oder sowas, ne?
Also, ja, also der Predator zeigt sich kurz, er macht sich für wenige Sekunden sichtbar, dann sofort wieder unsichtbar. Und ist auf der Flucht. Und das ist der Punkt, wo Mac eben durchdreht, schießt auf ihn und sagt, ich mach dich fertig, du kommst mir nicht davon.
Mhm.
Und Dutch will ihm nach, dann sagt aber hier der gute Carl Weathers,
also Dylan,
bring deine Leute hier raus, ich kümmere mich um Mac. Und da kommt es zu so einer kleinen Versöhnung, sag ich mal, zwischen den beiden nochmal.
Das stimmt.
Wo es dann nochmal sowas gibt wie, ist doch gar nicht dein Stil, ja? Ich habe ein paar schlechte Angebotenheiten von dir übernommen, bring deine Leute hier raus. Und Arnold schmeißt ihm dann nochmal so eine Knarre zu, ist auch wieder so ein Ding, statt ihm nochmal so die Hand zu geben oder so zum Arm von wegen, pass auf dich aus, Bruder, nee, hier hast du eine Knarre.
Dill meint ja dann auch, dass er dann vielleicht was gut machen kann jetzt, ne, so um den Dreh, ne?
Ja. Ja.
Also er hat Schuldgefühle.
Ja, wahrscheinlich, also irgendwas treibt den halt dazu, sich dann um Mac zu kümmern und dass er auch noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen hat, offenbar. Weil er ja Hopper gekillt hat. Also sagt er, das sagt ja auch Dylan dann, dass er auch noch eine Rechnung mit ihm offen hat.
Ja.
Und Mac, wie du schon richtig sagst, beginnt sich zu erleichtern, aber nicht auf die naturelle Weise, sondern er legt seine Ausrüstung ab, macht sich halt beweglicher, indem er halt
ja
diese ganze Splitterschutzweste und den Kram da ablegt, nimmt nur sein MG und die Munition mit und sinkt dann halt, wahrscheinlich um ein bisschen die Anspannung zu lösen, weil geheuer ist ihm das nicht. Er hat schon Angst.
Hm.
Und sinkt vielleicht aus ein bisschen, um seine Coolness so ein bisschen zu bewahren, um die Angst runterzuhalten.
Gut gesagt, ja, das macht alles Sinn. Dylan, also Carl Weathers, ist ja gestorben vor 2 Monaten genau, ne?
Ja, es ist nicht lange her tatsächlich.
1. Februar habe ich gerade gesehen. Er ist also, das habe ich nämlich gelesen, dass der jetzt gerade erst vor kurzem gestorben ist.
Genau, da war er nochmal, sein letzter Auftritt war ja in The Mandalorian, da spielt er ja auch mit.
Okay, alles klar. Jedenfalls ist es so, dass Dylan ja dann unterwegs ist und guckt sich ja dann um und dann hört er ja auf einmal, dass er gerufen wird, also so zugeflüstert wird ihm, ne? Und dann geht er dann in Richtung Grün weiter rein und wird dann von hinten gepackt und dann ist das Mac, der ihn dann halt in so ein Versteck zieht und sagt kein Wort und in den Bäumen geradeaus, ne? Und dann guckt er und dann sehen sie tatsächlich, dass der Predator da sitzt mit seiner schemenhaften Gestalt. Kannst du mir erklären, warum sie nicht auf ihn schießen? Ich meine, gut, sie haben jetzt kein Snipergewehr, aber sie können doch einfach jetzt auch das Feuer öffnen.
Ja, sie haben ja nur die Maschinenpistolen, also eine Maschinenpistole, diese MP5, die sie da haben, das ist ja eher für den Nahkampf gute Waffe, halt für schnelle, zum schnellen Eingreifen. Und dieses schwere MG, was Mac da hat, das ist auch kein. Da würden den vielleicht mit 1, 2 Salben treffen, aber dann ist die Streuung auch zu groß. Also sie sind für ihre Waffen zu weit weg. Du sagst es schon richtig, die haben halt kein Scharfschützengewehr dabei.
Ah ja, okay, gut, okay, alles klar. Das klingt dann logisch, ja. Jedenfalls sieht Dylan es ja auch, sagt ja auch, ich kann es sehen und er kann es gar nicht glauben. Ja, ist ja auch ganz klar. Ich meine, sowas sieht man ja auch nicht alle Tage.
Also die sprechen einen Plan ab, dass sie halt sagen, ja, ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Wir haben beide noch eine Rechnung mit ihm offen. Und der Plan ist, die wollen den Predator umkreisen und dann von 2 Seiten angreifen. Und dann sagt er ja auch noch, ich treibe ihn auf dich zu und dann kannst du den Hundesohn nageln. Also, dass er ihn wohl aufscheuchen will, bis der sich vielleicht aus dem Schreck zurückzieht und dann eben der Zweite sich den krallt. Das ist so grob der Plan, deswegen teilen die sich auch auf.
Ah ja, okay, das macht ja auch Sinn. Das klingt ja auch logisch. Und als dann Mac alleine ist, kriegt er aber nicht mit, dass sich der Predator ihm halt schon nähert, ne? Also, weil...
Er hat ihn gesehen, der kann ja Wärmesignatur ausmachen.
Ja, logisch. Und er steht ja dann über ihm. Und ich glaube, Mac dreht sich ja dann auf den Rücken und guckt zu ihm hoch. Und dann hat er ja auch dann schon praktisch dieses Ziel, diese Zielleuchten, sind ja drei Stück, ne, wie so ein Dreieck auf der Stirn, glaube ich, ne. Und dann wird er ja dann auch dann ganz extrem brutal gekillt.
Diese ikonische Laservisier-Optik von Predator, diese drei Laserpointer, kann man sagen, die er an seinem Helm hat. Und damit visiert er eben Ziele an. Und die Plasma-Waffe, die er auf der Schulter hat, die ist wohl damit gekoppelt und geht auch mit jeder Bewegung mit. Und er hat es erst am Arm, wundert sich, was ist das? Und diese Strahler wandern weiter den Oberarm entlang, über den Brustkorb, den Hals und sind auf seiner Stirn. Und der Predator schießt ihm dann wirklich ein Loch in die Birne.
Genau.
Und er geht einfach so über die Leiche hinweg, als wäre nichts.
Richtig. Und Dylan kommt ja dann irgendwann wieder zurück, ein paar Momente später, und sieht Mac ja dann auch tot dort liegen. Für das Blut, was er verloren hat eben, ist er allerdings relativ unbeschadet, ne, wie er da liegt. Ne? Er hat nur so ein bisschen Blut am Hals. Ne? Ist dir das aufgefallen?
Also für das, was die Kanone kann, was wir bei Blaine gesehen haben, hätte der eigentlich keinen Blut mehr haben müssen.
Richtig, genau.
Er hätte ihm den Kopf vom Hals geschossen. Aber hier hat er wahrscheinlich, also es sieht aus beinahe wie ein sauberer Kopfschuss. Ich bilde mir ein, dass er wirklich ein relativ kleines Loch auf der Stirn hat. Also das glaube ich gesehen zu haben. Es ist auf jeden Fall für das, was die Kanone kann, viel zu wenig. Oder vielleicht ist die auch von der Stärke her einstellbar, ich weiß es nicht.
Ja, das könnte natürlich auch sein, ja. Aber er ist halt, da sieht er halt relativ normal aus, ne? Er liegt da mit offenen Augen und ein bisschen Blut am Hals. Und das war nicht so gory.
Nee, nicht so gory. Er ruft ja dann noch so kurz, Mac, sieht dann die Leiche, ist dann auch sehr geschockt, wie schnell das ging, und er hat davon nichts mitbekommen.
Ja.
Und hört dann nur vom Predator heraus, gern geschehen. Also richtig schön makabrer Galgenhumor. So, gern gemacht, jetzt bist du dran, so nach dem Motto.
Ja, richtig. Und er sieht ihn ja auch im Wald, also auf dem Baum sitzen, und dann zieht er die Waffe und schießt ja dann auch und schreit ja dann auch. Der Predator schießt aber auch zurück und schießt ihm ja den Arm ab, ne? Genau. Da fällt ihm ja der Arm mitsamt der Waffe zu Boden. Er schreit, versucht mit links dann noch eine andere Waffe zu ziehen. Und dann sehen wir aber nichts mehr. Ne? Wir hören ihn dann nur noch schreien.
Du siehst schon noch, wie er sich umdreht. Also er zieht sich die zweite MP5, die er auf dem Rücken hat, vom Rücken.
Ja.
Und du siehst halt den abgeschossenen Armstumpf, wenn er sich dann so Richtung Kamera dreht. Also dass er halt entarmt ist jetzt. Zieht die Waffe hoch und dann wird er von irgendwas Unsichtbarem hochgezogen und schreit und schießt noch mal so in die Luft. Also ganz offensichtlich hat's den jetzt voll erwischt. Also er wurde abgestochen, ganz offensichtlich.
Ganz genau, ja, so ist es. Und das hören natürlich die anderen, die ja gerade versuchen ja immer noch zu fliehen zum Helikopter. Der Billy, der kriegt das ja, der am letzten, also als letzter in der Reihe ist, hört ja den Schrei, das Geschrei von Dylan. Irgendwie resigniert er, ne, weil er tut seine Waffe ja dann ins Wasser fallen lassen, zieht ja sein Oberteil aus und zieht ja dann nur ein Messer.
So ein Machete oder ein Buschmesser ist es halt.
Ja, aber ist die Waffe nicht, macht die Waffe nicht mehr Sinn als ein Messer?
Gegenfrage, haben die Schusswaffen irgendwas gebracht im Laufe des Bekämpfungs des Predators?
Das stimmt allerdings. Aber ich würde trotzdem eher, glaube ich, denn die Waffe doch vorziehen.
Vielleicht ist das auch so ein Ding von wegen, er hat schon über seine Herkunft gesprochen, Native American. Das heißt, okay, jetzt will ich meinen Feind auch sehen, nur du und ich. Vielleicht hofft er auch auf einen fairen Kampf. Ich meine, es gibt ja so Momente, wo der Predator, sag ich mal, so einen gewissen Ehrenkodex hat, wo er sich auch zeigt, und dann auch am Ende mit Arnold haben wir das, wo er sich auch auf einen offenen Kampf einlässt. Und im Laufe der Filme haben wir das auch immer wieder mal, dass er da versucht, seinen Vorteil nicht zu sehr auszuspielen. Den technologischen und physischen Vorteil, den er offensichtlich hat. Vielleicht pokert Billy ein bisschen darauf, ich weiß es nicht, aber das ist so der Moment, wo er halt sagt, ey, es hat jetzt nichts gebracht und ich zeig diesem Vieh jetzt, ich habe keine Angst, ich schneide mich sogar so ein bisschen an, weil Blut riechen und so, lock ihn an.
Genau.
Und maximal kämpfe ich ein bisschen Zeit, vielleicht kommen dann Dutch und die anderen noch irgendwie raus.
Richtig, also er will sich schon wissentlich opfern jetzt, ne? Das ist ja eigentlich das, was er tut jetzt.
Eindeutig, ja.
Und wir hören ihn ja dann auch kurz daraufhin nur schreien. Ne? Also wir sehen ja nicht, was mit ihm passiert. Es ist ja ein ganz schneller Schrei einfach nur, der kommt. Und wir wissen, Billy ist erledigt.
Wir sehen, was mit ihm passiert noch, aber wir sehen
ja, genau, nicht, das kommt noch, ja.
Genau, du hörst nur diesen doch sehr brutalen Schrei und du weißt, alles klar, der ist jetzt uns direkt auf den Fersen und Billy ist Geschichte.
Richtig, genau. Ja, und ganz schnell ist aber auch dann Poncho Geschichte, ne? Weil der Predator läuft ihn ja noch weiterhin nach und Poncho wird getroffen. Wir sehen da nicht mal einen Tropfen Blut, ne? Der ist halt der einfach dann
sauber erledigt, neben Schwarzenegger. Also, ja, der schultert ihn ja so, stützt ihn, dass der sich noch bewegen kann und der kriegt direkt einen Kopfschuss ins Zweck.
Richtig, der fällt sofort zu Boden. Schwarzenegger tut natürlich sofort das Feuer eröffnen. Du hast es vorhin gesagt, die Anna will auch eine Waffe greifen, die wahrscheinlich da einfach mit zu Boden gefallen ist jetzt. Aber er tritt ihr die aus der Hand, du hast es gerade schon erzählt. Und dann schießt er alleine. Der Predator schießt aber auch, trifft ihn an der Schulter.
Der schießt die Waffe von Arnold kaputt und verletzt ihn damit auch.
Ach ja, okay. Er schießt die Waffe kaputt, das habe ich gar nicht registriert.
Doch, weil Arnold, wie du schon richtig sagst, Poncho war auch bewaffnet, er ist jetzt tot, die Waffe liegt am Boden, Anna greift das Ding, er kickt die weg, schießt rüber, schießt in den Wald, so na, und dann kriegt er diesen Schuss ab und dann explodiert die Waffe und das hat ihm auch das Leben gerettet, dass der Predator eben nur die Knarre getroffen hat, sonst wäre er auch Geschichte gewesen.
Okay. Ja, jedenfalls flieht sie und er meint ja dann auch, dann ist dieser bekannte Spruch, get to the chopper, ne, kommt ja dann auch. Und dann flieht sie, haut dann ab. Ja, und er muss ja dann aber auch irgendwie versuchen zu entkommen, weil der Predator ja auch ihm am Arsch noch ist. Und als er dann dann durch diesen Dschungel rennt und flieht, dann fängt er auf einmal an zu rutschen, weil es bergab geht. Und dann tut er unkontrolliert, rutscht er dann irgendwie durch den Dschungel. Und plötzlich ist es dann eine Klippe, die dann vor ihm erscheint. Und da sagt er ja irgendwie, oh fuck, das würde ich glaube ich auch sagen. Da hätte ich aber auch ordentlich die Schiss. Also das war...
Du kannst dir alle Knochen brechen im Sturz, wirklich.
Ja, dem Stuntman, der hier dann seinen Sturz dann gemacht hat für ihn, der hat sich tatsächlich das Knie verletzt bei dem Sturz.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Okay, Schwarzenegger kommt aber dann aus dem Wasser raus, schwimmt ans Ufer und als er dann am Ufer ankommt, ist er völlig erschöpft und bricht dann auch regelrecht zusammen, liegt dann mit dem Gesicht im Matsch. Und ich dachte eigentlich, jetzt kommt irgendwie so ein Crossfade, weißt du, so eine Crossblende, dass wir jetzt halt gleich nachts haben oder so, dass er jetzt ein paar Stunden ausgenockt ist. Aber gar nicht. Kommt nicht eine Sekunde zur Ruhe, ne?
Blaine hatte keine Zeit zu bluten und er hat keine Zeit zum Atmen oder zur Ruhe zu kommen.
Ja, richtig. Weil der Predator scheint ins Wasser gesprungen zu sein dann auch, weil hinter ihm dann auf einmal eine Wasserfontäne in die Luft schießt. Dutch wacht wieder auf und rutscht durch diesen ganzen Schlamm dann irgendwie unter so eine Baumwurzel, würde ich sagen. Und da guckt er halt einfach nur und beobachtet jetzt, wie der Predator ankommt und... Ja, und sich umguckt, schießt dann auch unkontrolliert auf ein kleines Nagetier, das er dann ja als einziges erkennen kann.
Er wird sichtbar durch das Wasser, das neutralisiert offensichtlich seine Tarnvorrichtung. Da sieht ihn aber nicht, aber er sieht dann eine Wärmesignatur, auf die er halt schießt und merkt dann auch, das ist irgendeine Ratte, so eine Possum.
Genau, und das merkt ja dann Dutch, ne? Er guckt sich seinen Matsch an, was er ja am Körper hat und sagt, er kann mich nicht sehen, ne? Weil... dieser Matsch ist halt arschkalt, ne? Der hat natürlich keinerlei Wärme, ist ja logisch, ne?
Und das ist eigentlich auch so ein Ding, das kokettiert mit der Szene kurz vor Blaine, kurz bevor Blaine stirbt. Der denkt nämlich auch, okay, da ist ein Feind und entdeckt dann auch, es ist ein Nagetier. Genau das entdeckt der Predator halt jetzt nämlich auch, dass an diesem Unterholz ein Nagetier sitzt, das er, ja, was offensichtlich nicht gefährlich für ihn ist. Und Er kann jetzt seinen Feind nicht mehr sehen. Das heißt, die sind jetzt ungefähr zumindest in einer Hinsicht auf Augenhöhe, weil den Predator, den konnten sie vorher auch nicht sehen. Also langsam kippt die Lage.
Das ist wahr, ganz genau.
Also so langsam gleicht sich das ein bisschen aus und dann wird der Film zu einer Art Survival-Thriller, wie gesagt, wo auch Arnold sich vorbereitet und halt in diesem Dschungel erstmal zurechtkommen muss. Er hat ja nur ein Messer, so sein Kampfmesser, das ihm geblieben ist. Damit fängt er an, sich einen Unterschlupf zu bauen, einen Bogen und Pfeile dazu zu machen. Ein paar Granaten hat er noch. Aber es ist wirklich nicht viel. Und ein bisschen Schießpulver, das er dann auch in Blätter wickelt, um es dann eben aufzubewahren, weil er damit auch eine Spur legen will und er beginnt eine Falle zu bauen in seinem Unterschlupf auch. Eigentlich zwei Fallen, aber ja.
Richtig, genau so ist es.
Und während das abläuft, sehen wir übrigens den Predator beim Schädelputzen. Also Du siehst zum Beispiel die Leiche von Billy, wie er da so in so richtig ins Kreuz greift und ihm dann wirklich die Wirbelsäulen mit Schädel vom Leib trennt. Die Leiche dann so wie so ein, ja, wie so ein Müllsack eben vom Baum kickt und dann eben die Schädel poliert und seine Sammlung da so ein bisschen bewundert. Ja, jeder bereitet sich so auf seine Weise auf den Showdown vor, bis Arnold halt eben mit so einer Fackel auf dem Berg steht, in die Nacht hinein brüllt, der Predator hört das und beginnt halt mit seinem Laservisier seine Krallen zu erhitzen und zu schärfen vielleicht auch.
Genau. Das ist auch ein sehr hartes Bild, ne? Also wie er da so die Leiche von Billy so auf diesem Baumstamm fällt, so völlig blass und so, mit dem vielen Blut, war ich vorhin kurz erschrocken, ne? Da dachte ich, oh, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, ne?
Das hat auch gefehlt damals in der Version, also damals, als der Film wieder mal auf dem Index stand, das ist eh so eine Unart von, also ich weiß nicht, ob es nur die Deutschen machen oder generell viele, es ist eh so eine Unart, dass du Filme ab 18 rausgibst und die dann auch noch schneidest. Also, das verstehe ich nicht. Wenn du 18 bist, bist du erwachsen und kannst doch selbst entscheiden, was du konsumieren willst.
Ja, das ist völliger Scheißdreck. Dass wir Filme ab 18 gucken müssen, die trotzdem gekürzt sind. Wie Evil Dead, der neue, also der von 13. Ja, ist ab 18 und trotzdem geschnitten. Wie ist das möglich?
Darüber könnte ich mich stundenlang aufregen. Ja. Also, wer sitzt da? Ich meine, ich finde es toll, dass der Film jetzt ab 16 runtergestuft wurde und du den halt vollends dir anschauen kannst. Aber diese schlechte Angewohnheit ist doch wirklich die reine Pest. Also, dann bist du doch wütend und hast, weil du dir als Konsument halt verarscht vorkommst. Logischerweise, ja. Du hast Geld ausgegeben für den fertigen Film, den du dir ganz angucken möchtest und den du auch genießen willst. Und dann denkst du, ja, gut, da fehlen Stellen. Und da steht schon ab 18 drauf, sag mal, spinnt ihr? Und dann wundern sie sich, dass die Leute auf irgendwelchen DVD-Börsen oder was hergehen und sich dann anderen Ländern ungekürzte Versionen holen, wie zum Beispiel eine holländische Kopie oder Österreich. Da kommt ja auch alles synchronisiert raus. Da gibt's ja auch sehr viele deutsch sprechende Menschen. Und da gibt's die Filme alle uncut zu kaufen. Also genau. Du hast da... Du bezahlst vielleicht ein paar Euro mehr, aber die sind es mir aber auch dann wert, wenn ich dann den fertigen Film halt dann im Schrank stehen habe.
So ist es. Und es ist doch auch ein völliger, absoluter Irrsinn, wenn doch ein Film geschnitten ist und trotzdem ab 18. Wer sagt denn, was für eine Gewalt jetzt selbst 18-Jährige nicht mehr gucken dürfen? Also was ist das denn für ein völlig an den Haaren herbeigezogener Scheißdreck. Du hast einen Film ab 18 und dann sieht man diese Szene, wo ihr den Kopf einschlägt. Oh, das ist aber zu krass. Das dürfen selbst Volljährige nicht gucken. Aber das, wo sie stolpert und sich den Kopf anhaut vorher, mit was Blutiges beispielsweise, das können wir gucken als Volljährige. Aber das mit dem Kopf einschlagen, das ist für Volljährige auch nicht geeignet. Wer kommt denn auf so eine Idee?
Vormundung und es ist irgendwo auch eine Art Zensur. Du traust deinem Publikum nicht zu, dass sie das richtig einordnen können. Also im Prinzip hältst du sie für dämlich.
Ja, es geht halt eigentlich nur darum, so habe ich das immer verstanden, dass dieser Film, obwohl ab 18, auch eventuell Minderjährigen in die Hände fallen könnte. Und deswegen...
Hast du bei jedem grausamen Film. Du hast auch die Gefahr, dass der Film im Free-TV läuft und dann bleibt halt der kleine Torben mal... länger auf, so wie er es in der Realität auch getan hat.
Ja.
Und guckt sich halt Filme an, die halt eindeutig nicht für Kinder sind. Also, wer will das da kontrollieren? Ich meine, das war auch mal so ein Ding, wo man auf dem ZDF dann eben so diese ganzen Horrorfilme liefen, so die Fliege und das Ding aus einer anderen Welt, Alien, Tarantula, also auch diese ganz alten Schinken. Und die konntest du auch an Cut dann gucken und Überraschung, das habe ich getan und ich war nicht der Einzige.
Richtig.
Ich könnte jetzt noch zynisch sagen, und hat's mir geschadet, aber wahrscheinlich ja.
Wahrscheinlich ja, genau. Schön gesagt. Also ich finde das einfach einen völligen Irrsinn und einen Scheißdreck ohne Ende. Das ist, glaube ich, mal eine eigene Folge wert. FSK, Scheißdreck. Aber ja. Gut, haben wir uns aber schön ausgelassen. Gut, dass wir da einer Meinung sind. Ja, im Film ist es ja so, und wird ja jetzt wirklich lange, lange nicht geredet, und wir haben hier ja wirklich fast eine halbe Stunde, würde ich sagen, die wir eigentlich nichts sehen, außer er bereitet sich vor und der Predator auch und sie lauern aufeinander, Arnold baut Fallen, der Predator baut auch Fallen oder irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung, es ist halt wirklich vieles, was da...
Er unterschätzt ihn ja eigentlich, der Predator weiß ja, dass Arnold jetzt alleine ist, nahezu unbewaffnet. Er hält sich auch für überlegen und er bereitet sich jetzt nicht wirklich vor wie Arnold. Also er weiß ja, dass er überlegen ist. Er hat die Muskelkraft, er hat die Waffen, er hat gerade das ganze Team massakriert. Also eigentlich gibt es nichts, wovor er sich jetzt fürchten müsste.
Ja, das stimmt, ja. Es gibt ja diesen Moment, dass Arnold ja lauert. Er hat sich ja auch wieder mit dem Macchia eingeschmiert. Das war übrigens arschkalt beim Dreh. Ne? Also Schwarzenegger hat konstant gefroren beim Dreh dieser Szenen.
Er war ja auch krank in der Produktion.
Krank im Sinne von?
Er hat eine Lebensmittelvergiftung. Arnold hat während des Films von Predator abgenommen tatsächlich. Er ist schlanker geworden.
Ja, stimmt. Ja, das habe ich gelesen vorhin. Hast recht. Genau.
Ja.
Der ist schlanker geworden und hat abgenommen, ist krank gewesen und hat hier sich tierisch den Arsch abgefroren. Er wurde zwar immer auch geheizt, mit also so Heizstrahlern, in den Drehpausen oder zwischen den Szenen, was allerdings dafür gesorgt hat, dass der Matsch an ihm hart wurde, was ja auch nicht sein sollte. Es sollte ja weiterhin nass, also flüssig sein oder schmierig sein. War ja dann auch kontraproduktiv letzten Endes. Also war halt alles irgendwie, also die Dreharbeiten zu diesem Ende waren wohl ziemlich anstrengend wohl.
Generell, also die hatten auch eine seltsame Truppe. Es gab da zwischen ihm und Jesse Ventura so eine Fehde, wer dann den dickeren Bizeps hat und sowas.
Richtig.
Also so ein Macho-Gehabe. Und sie hatten auch Permanent Security an Bord, um den Schauspieler, der Billy gespielt hat, eben abzuschirmen, die meiste Zeit von der Crew. Weil der Knabe, wenn er unter Strom steht, soll auch ein ziemliches Alkoholproblem gehabt haben, der regelmäßig angefangen hat, Leute anzupöbeln und zu beleidigen und war sich dann auch für die Schlägerei nicht zu schade. Also die hatten wirklich Security am Drehort, um halt das Produktionsteam halt vor den Aggressionen dieses Menschen zu schützen. Also Sonny Landham, der verstorben ist 2017, soll wohl ein unter Alkoholeinfluss ein ziemlicher Choleriker gewesen sein und ja.
Ja. Na gut, okay. Jedenfalls, irgendwann kommt ja dann dieser Moment, wo sich die beiden dann ja auch treffen. Also der Predator fällt in Arnolds Falle.
Er ist hinter ihm. Arnold dreht sich um und sieht halt diesen Schemen, der da an ihm vorbeikriecht und offensichtlich hinter ihm den Baum runterklettert.
Genau, aber ihn nicht sieht, logischerweise wegen dem Schlamm, ne?
Genau.
Ja, und dann gibt's ja dann diesen Moment, dass Arnold ja dann aber auch Blutspuren sieht von dem Predator. Da kriecht er ja dann auch rein. Aber dann taucht der Predator ja auf einmal hinter ihm auf, ne?
Ja, ich glaube, er sieht tatsächlich Blutspuren, obwohl ich nicht deuten kann, woher die Wunde kommt. Weil so viel haben sie ihm nicht angetan die letzte Zeit. Also warum er dann bluten sollte. Arnold bringt ihn zwar noch zum Bluten, das ja, aber weil er hat sich ja verarztet eigentlich. Das haben wir ja gesehen. Woher soll das Blut kommen? Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob er wirklich Blut sieht oder der Predator wird ja daraufhin von Arnold verletzt mit so einem, ja, wir hatten ja eben erwähnt, dass der noch ein paar Granaten hat. Eine hat er wohl auf einen seiner Pfeile gebunden und schießt damit auf den Predator. Er trifft ihn zwar nicht voll, aber es reicht aus, dass die Splitterwirkung der Granaten ihm offensichtlich wehtun. Mhm. Also er hält sich auch den Bauch, schreit und fängt an, wie wild um sich zu schießen. Wie gesagt, diese Szene sehen wir ja. Also das ist ja eine Spiegelung zu dem, was die Marines gemacht haben. Weil die Special Forces sind die Marines. Das Ganze ist dann noch so eine Jagd, wo der Predator ihn einfach nicht sieht. Und gibt es auch so ein paar Momente, wie er dann flieht. Der Predator ahnt aber irgendwo, wo er ist. So ein paar Verfolgungsjagdmomente, kann man sagen.
Ja, richtig, ja.
Arnold pinnt ihn doch nochmal an mit so einem Speer. Also er wirft dann so einen Explosivspeer nach ihm. Da ist noch eine Granate drauf. Damit wird er auch schwer verwundet. Und der Predator blutet auch und das sieht Arnold, geht der Blutspur nach, blute Bastard. Und der Predator daraufhin sieht ihn, oder ja, zumindest glaubt er ihn zu sehen und fängt an zu schießen. Arnold will sich an so einem Ast hochziehen, dieser Ast wird aber getroffen von einem Schuss und er fällt daraufhin ins Wasser, woraus der Matsch natürlich abgewaschen wird und jetzt kann der Predator ihn wieder sehen.
Genau, dann kommt zum Showdown. Dann ist es ein richtiger Kampf entfacht. Dann hat er ihn ja dann auch irgendwann an der Wand, ne, am Hals, packt er ihn und hält ihn fest. Er guckt ihn an, aber er bringt ihn nicht um, ne? Stattdessen lässt er ihn fallen, geht so ein paar Meter von ihm zurück und jetzt meint er, sich den Helm abnehmen zu müssen, ne? Damit wir ja jetzt sehen, was unter dem Helm ist, ne?
Ja.
Aber warum macht er das überhaupt? Da gibt eigentlich gar keinen Grund für, ne?
Ich vermute, wir hatten ja eben angesprochen, dass der Predator so eine Art Ehrenkodex hat. Das sieht man im Laufe der Filme immer wieder, dass die trotz ihrer modernen Technik halt recht, ich will nicht sagen primitiv, aber sehr stammeskulturlastig sind. Also ich frage mich auch, wo haben die diese Technik? Also sie können mit Raumschiffen fliegen und haben Plasmakanonen, haben aber auch noch Klingenwaffen. Also entweder haben die mal einen Sprung gemacht oder sie haben mal einer überlegenen Rasse aufs Maul gehauen und deren Technik sich angeeignet. Ja, und dass der Predator wohl als Respekt vor Arnolds Tat, also er hat am längsten überlebt, er ist der Letzte, er hat ihn verwundet mehrmals, dass er jetzt zeigt, okay, nur noch wir beide sind übrig und jetzt zeige ich dir auch, wie ich aussehe und wir beide kämpfen jetzt auf du und du mit bloßen Händen gegeneinander. Dann kommt es jetzt zu diesem ikonischen Spruch, wenn er sich die Maske abnimmt, so, you one ugly motherfucker.
Richtig, er sagt dann, im Deutschen sagt er, glaube ich, nur, Mann, was bist du hässlich, glaube ich nur.
Also, ne? Bist so abgrundtief hässlich.
Ja, richtig, genau. So ist es.
Dann bringt sich der Predator in Stellung, er hat sich auch vorher die Plasmakanone abgenommen, macht sich breit und fängt an zu brüllen, wo wir auch dann sehen, dass der klappbare Kiefer hat, also wie so Mandels oder Mandelos, so diese, wie so, ja, so Beißwerkzeuge eben, ne? Mhm. Was halt ein bisschen aussieht wie Reißzähne, was ihn auch als Fleischfresser eindeutig identifiziert, so ein bisschen.
Das ist richtig, ja. Ja, und dann kriecht Arnold ja irgendwann weg, also Dutch.
Er will sich erst noch wehren. Also er erstmal so einen riesen Baumstamm, auf der er ihn eintritt, der den Predator aber null beeindruckt. Also der blockt diesen Hieb ab, langt ihm eine, Arnold klatscht ihm auch eine, wo der Predator halt kurz verdutzt ist. Also ja, wo er kurz so ein bisschen zuckt, wo man auch denken könnte, okay, der haut ihn fast K.O. Die Defensivarbeit des Predators ist offensichtlich eine Katastrophe. Aber ja, dann holt der Predator aus und knallt dem so eine von Latz, dass Arnold wirklich mehrere Meter wegfliegt.
Richtig.
Also wie so ein Wrestler.
Genau. Und dann kriegt er ja dann doch irgendwo hin, wo er ja dann wartet. Und dann kommt der Predator doch praktisch bis zu diesem Eingang dieser Höhle, wo er jetzt ist. Also nicht wirklich eine Höhle, aber er sieht, dass er praktisch in eine Falle laufen könnte. Und sagt doch dann, komm her, bring mich um, ich bin doch hier.
Er sieht die Stacheln.
Ah ja.
Er poliert Arnold erstmal ordentlich die Fresse. Und Arnold verkriecht sich in dieses Loch und bleibt halt da liegen, wie du schon richtig sagst, sagt er, komm her, bring mich auch um, du hast doch keine Angst. Und der Predator will rein und stößt dann mit dem Kopf so an diese Stacheln, die er oben an der Decke angebracht hat und tastet die so ab und denkt sich, aha, alles klar. Und geht dann außen rum, kommt von hinten rein quasi.
So ist es.
Und ein Glück für Arnold, dass er da eben vorgesorgt hat, dass er da dann eben den Auslöser für die zweite Falle eben wegtritt, so ein kleiner Ast, der mit einer Liane verbunden ist und so einen riesen Baumstamm eben in der Fassung hält und der zermatscht dem Predator halt die Birne.
Richtig, da fällt ja dieser Stein, so ein riesiger Steinast, was auch immer, fällt auf ihn direkt geradezu.
Ist ein Baumstamm.
Ist ein Baumstamm, okay. Ja, und da ist er dann halt schwer verletzt.
Arnold denkt, es ist vorbei und du siehst, wie dieser Stamm halt noch so runterfällt, so runtergeschubst wird und er denkt sich, fuck, der lebt ja immer noch. Will halt einen Stein nehmen und den Predator diesen auf den Kopf klatschen, lässt es aber sein, weil der halt sieht, dieses Vieh ist offensichtlich fertig. Der spuckt dir sein grünes Blut, röchelt hier, der ist durch, der wird nicht mehr.
Dann ist es ja so, und das fand ich wieder wenig überzeugend, weißt du, wie vorhin schon, es ist ja dann so, dass er dann ja sein Ding anmacht, dieses komische Ding an seinem Arm, da sind dann irgendwie drei Tasten, wo er dann so drauf rumklickt und dann kommen dann irgendwelche Zeichen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, das überzeugt mich heute überhaupt nicht mehr. Ne? Und dann erkennt dann Dutch, dass da irgendwas jetzt nicht stimmt, weil da so eine Art Countdown startet, aber eher vom Ton her. Ne? Also es wird halt immer schneller. Ne? Das fängt dann mit Beep, 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 wird immer schneller. Und dann lacht der Predator ja auch.
Und dann vermutet Arnold, okay, das ist eine Bombe. Und dieses Lachen weist es halt nochmal komplett aus. Mit diesem Armband, also dieser Handgelenksbedienung, verstehe ich komplett, was du meinst. Also damit steuert er so ein bisschen seine Unsichtbarkeit und sowas. Das kaufe ich noch ab, aber dass halt in diesem kleinen Armband so eine Mikroatombombe halt wirklich stecken soll. Das, ich verstehe, was du meinst. Also wirklich so eine Mini-Atombombe, die er da an der Hand gelenkt hat.
Ja, ist auf jeden Fall sehr weit hergeholt. Muss ich sagen, das hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Aber gut, Schwarzenegger Dutch erkennt, dass da irgendwas nicht stimmt. Er türmt lieber und er rennt ja dann auch weg. Und dann gibt es ja dann auch mehrere kleinere Explosionen. Also eins, zwei kleine Explosionen, dann nochmal eine riesige Explosion.
Richtig, Energie, Plasma, alles geht da hoch, wirklich.
Genau. Also ja, und er kann sich im letzten Moment, kann er noch dann hinter so einem Vorsprung springen und dann ist er da dann ja auch in Sicherheit. Und aus dem Helikopter, der ja unterwegs ist in der Nähe, die beobachten ja auch, die sehen ja richtig diesen Rauchpilz dann, ne?
Genau, wir sehen dann halt die Nahaufnahme von Kevin Peter Hall und glaube, General Phillips heißt der Knabe, also Arnolds Vorgesetzter, die halt Anna schon an Bord genommen haben und eigentlich das Team rausholen sollten. Aber ja, sich aber da eigentlich halt auch vergebens warten lange, dass sie überhaupt so lange gewartet haben und nicht gleich abgehauen sind. Naja.
Stimmt, ist ja eine ganze Nacht vergangen, ne?
Ja, aber Arnold muss ja da auch noch weg, von daher gut, dass sie geblieben sind.
Ja, das stimmt.
Und dann fliegen sie am nächsten Tag zu der Stelle hin und sehen halt Arnold, wie er halt sehr mitgenommen da steht und dann vom Helikopter aufgesammelt wird und er blickt halt wirklich unter dem Soundtrack starrt er dann wirklich apathisch vor sich hin und ist auch natürlich da traumatisiert für sein Leben. Also das müsst du erstmal durch für eine Weile und kannst dich krank schreiben lassen.
Erstmal zum Arzt krank schreiben für eine Woche, genau. Der Film ist damit ja dann auch zu Ende. Er wird ja dann in den Hubschrauber auch geholt und dann ist das okay. Aber es ist schon hart. Stell dir vor, du weißt, dass du dein gesamtes Team zurücklassen musstest, aber auch alle Leichen im Wald bleiben. Ne? Also sie werden ja nicht geholt jetzt. Ne? Also das ist natürlich schon ein starkes Stück. Ne?
Die findest du auch nicht mehr wieder. Also
ja, richtig. Das ist natürlich dann schon heftig. Ja, damit ist der Film zu Ende. Also der hat, mir hat vorhin, sag ich ehrlich, die erste Stunde Spaß gemacht. Ich war wieder voll drin, ne? Also Nostalgie-Feeling. Aber dann merkte ich doch, dass ich oft dann irgendwie auch anderweitig beschäftigt war. Also ich habe dann doch wieder mal ans Handy oder Tablet gegriffen. Ich bin noch mal auf Klo gewesen, ohne zu pausieren. Und er lässt mich dann irgendwann los. Also er hat mich nicht mehr so. Wie ich schon vorhin sagte, der Soundcheck, der ist mir so pompös manchmal und der nervte mich. Ich machte manchmal leiser. Dann sieht man halt so lange gar nichts, weil halt dann nur vorbereitet wird Also ich glaube, dass man den heute gute 10 Minuten kürzer machen könnte. Zumindest das Finale. Ne? Das finde ich ein bisschen lang.
Ich finde, es hat eine sehr angenehme Länge. Und also mein persönliches Empfinden ist, dass er halt nicht so diese Längen hat. Also ja, die kann man reinsehen. Aber ich glaube, das tut dem Film keinen Abbruch. Dass das schon jetzt hatten wir so viel Action und auch viele Tote, dass das auch so ein bisschen so der Entschleunigung des Filmes dient, sodass der Film auch mal atmen kann, sag ich mal. So, jetzt hatten wir die ganze Zeit Action, wir hatten Blut, Geballer und jetzt beginnt so halt, wie gesagt, diese Thriller-Momente, dieses Survival-Part, wo der Film auch mal ein bisschen atmen kann. So, auch der Zuschauer kommt dann mal ein bisschen zur Ruhe und gibt auch dann ein paar Großaufnahmen, denen man den Predator zugesteht, wo wir erstmal sehen, okay, so sieht der aus, aha, alles klar. Und dann erstmal auch raffen, okay, scheiße, der hat eigentlich nur eine Maske auf und der sieht noch viel schlimmer aus.
Ja, richtig, ja. Also der Film ist natürlich nicht schlecht, aber ich finde, dass er mich nicht mehr ganz so reizt, wie er das früher gemacht hat. Muss ich halt jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Das ist jetzt ja. mal so mein, und vielleicht können das auch viele verstehen, auch nachvollziehen. Du hast ja auch vorhin gesagt, einiges kannst du auch verstehen. Aber es ist trotzdem ein guter Film und ein kultiger Schwarzenegger. Ne? Das ist auf jeden Fall.
Lieber alles daran, wie gesagt. Also es ist ein Meisterwerk auf so eine Art und Weise, auch wenn man den dann sich so ein paar Gedanken drüber macht, über auch, wie gesagt, die Charaktere wachsen einem so ein bisschen ans Herz. Anna ist auch ein bisschen was dahinter, wenn die was erzählt, alles klar. Man könnte sie sogar theoretisch als Flüchtling einstufen, weil sie sucht offensichtlich Schutz. Kann man da rein interpretieren bei diesen Guerilleros, also bei diesen Guerillakämpfern? Weil was hat die da verloren, wenn das alles so kaputte Typen sind? Und dann kann man sie auch verstehen, dass sie halt weg von diesen Special Forces will, weil die, okay, denen nicht zutraut, dass sie die beschützen können und ja. Sie weiß, was da draußen im Dschungel ist, nämlich nichts Gesundes.
Ja, das da hast du recht, ja, das stimmt.
Also man kann da schon, deswegen, was ich ja meinte, der ist kein dummer Actionfilm, der ist schon intelligenter, als man es ihm oft zugesteht.
Ja, was würdest du denn sagen, an welcher Stelle ist ein Predator für dich, was Schwarzenegger angeht? Also so, wenn du jetzt so sagst, so da, welcher, oder sagen wir mal so, welcher Schwarzenegger-Film gefällt dir denn noch besser als Predator?
Da würde ich auf jeden Fall sagen Terminator 2.
Ja, komme ich mit, gehe ich mit.
Danach wird es schon eng. Auch Terminator 1 mag ich sehr gerne.
Ja.
Aber generell bin ich ein großer Arnold-Fan. Und aber wenn man jetzt wirklich von der Qualität angeht, kommt dann nach Terminator 2, wird es dann erstmal eng. Er hat auch danach noch gute Filme gemacht, klar. Also so Action-Knaller hast du nach Terminator 2 nicht mehr drin. Hast dann aber auch noch ein paar ordentliche Filme. Also wie gesagt, Last Action Hero ist gut. True Lies mit Jamie Lee Curtis ist ein sehr guter Film. an so ein paar Ballerfilme wie Eraser oder The Sixth Day ist auch noch ganz passabel. Ja, und dann wird es ein bisschen
schwierig, ne?
Kommen dann so Hit-and-Miss-Geschichten. Er hat ja auch ein paar Komödien gemacht.
Ja.
So Sachen wie dann seine letzten Werke, Expendables, Last Stand, Escape Plan, das sind halt Actionfilme. Die kommen auch bei weitem nicht mehr an seine Glanzzeiten heran. Also die Ende der 80er, Anfang der 90er war wirklich auf seinem absoluten Höhepunkt.
Ja, das ist wahr. Ja gut, du Tom, dann haben wir auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch geführt über Predator. Hat mich gefreut, dass wir es nach weit über einem Jahr endlich mal wieder geschafft haben, eine Aufnahme zu machen.
Ja, mich auch sehr. Danke nochmal auch, dass es wieder geklappt hat. Und lass uns das nächste Mal nicht so viel Zeit verstreichen lassen, wenn wir miteinander reden.
Das können wir auf jeden Fall festhalten. Du, dann danke ich dir auf jeden Fall für das schöne Gespräch. Hat mir super gefallen.
Danke, mir hat's auch gefallen.
Dann kann ich nur sagen, dann bis zum nächsten Mal.
Hat mich sehr gefreut. Macht's gut da draußen.
Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.